Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Bearcast, hier ist Howie Hausen. Ich freue mich dolle, dass ihr alle wieder am Start seid. Diese Woche habe ich mir wen eingeladen und es war ein bisschen schwierig, dass wir zusammenfinden. Das liegt aber nicht nur an mir, wollte ich mal sagen, denn mein Gesprächspartner heute, der hat auch wirklich einen vollen Terminplan. Warum und was da alles drin ist, darüber werden wir heute reden und vor allem über eine große Passion und eine große Liebe, die dahinter stecken muss. Sonst kann man das, glaube ich, nicht machen. Denn ich weiß nicht, ob man damit reich wird, weil ich weiß nicht, ob wir darüber auch sprechen werden. Hier ist auf jeden Fall Manu. Schön, dass du da bist. Freue mich dolle.
Servus. Hi.
Servus.
Ey. Schön, dass Manu, ihr da seid.
Ja, und sag mal, wo ungefähr erreichen wir dich heute? Wie man so fragt im Jargon.
Ich bin in Uechtlhausen, Zentrum, im Headquarter of SWD Sports. Mhm. Ich sitze oben im Besprechungsraum und wenn ihr Nebengeräusche hört, dann ist es, weil andere arbeiten müssen, während wir telefonieren.
Das ist doch auch Arbeit, Brudi. Das ist auch Arbeit. Ey, SWT hast du gerade schon gesagt, das wird heute ganz doll im Fokus sein, denn dieser Name ist von dir kaum zu trennen. Also das ist, wenn man deinen Namen irgendwo droppt und so weiter. Ich wusste eine Zeit lang auch gar nicht, wie du aussiehst, ehrlich gesagt. Ich wusste aber immer, dieser Name und SWT gehört irgendwie zusammen. Lass uns doch erstmal ein bisschen über dich reden eigentlich, ne? Wir sind so ungefähr im gleichen Alter, das haben wir schon im Vorgespräch geklärt. So ganz genau müssen wir das auch nicht klären. Ich rede auch nicht so gern darüber. Aber wir sehen auf jeden Fall beide noch blendend aus und sind immer noch sehr, sehr witzig, wie man heute noch hören wird. Aber du bist ja auch mit dem Thema Motorrad schon ewig verwachsen, ne? Kannst du vielleicht mal einen Einstieg machen, indem du erzählst, wie bist du zum Motorradfahren gekommen und wann in deinem Leben?
Ja, das ist ganz einfach. Mein Vater hatte eine 75-6 hier vor der Tür stehen, hat sie verkaufen müssen, als ich zur Welt gekommen bin und hat sie gegen einen Polo eingetauscht. Und diese Liebe hat bei mir nie geändert. Ich habe das immer wieder hören müssen, das ist Motorrad, aber es war auch früher scheiße teuer, so ein Motorrad. Also in der Versicherung muss das wirklich eine Qual gewesen sein.
Ja.
Und begonnen hat meine Motorradkarriere dann eigentlich mit einem Solo-Mofa.
Ja.
Mit Stollenreifen.
Gleich mit Negativprofil drauf, ne? So ein Zufall.
Ja, richtig schön mit einem Michelin-Stollenreifen. Ja. Und während er geackert hat, durfte ich damals ohne Führerschein um den Acker fahren. Und das war so das Highlight so von den Samstagen. Steigert habe ich das Ganze dann mit noch zwei anderen Mofas und dann eine Hercules XE9, die ich damals auch schon, also ich hatte drei Motoren gebraucht, bis ich meinen Autoführerschein gehabt habe, getuned und die Leidenschaft war da vorhanden und auch SWT war da schon entstanden. SWT ist die Stüchter Werkstatt-Tuning, Uechtlhausen ist Stücht. Werkstatt und Tuning. Und ich hatte eine kleine Garage und habe für die anderen an den Mofas geschraubt. Motorrädern, Enduros. Ja, und
stark,
der ganz große Traum war eine GS, damals eine 1150er, glaubt man gar nicht. Und dank des örtlichen Händlers, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen muss, aber der hier ansässig ist in der Gegend, der mir das Motorrad nicht gebracht hat, sondern jemand anderen verkauft hat, bin ich aus Wut losgefahren und habe mir einen Zweiventiler gekauft. Der war bezahlbares Geld, hatten mir meine Eltern auch mit vorgeschossen.
Ja.
Und das war 99 und diesen Boxer habe ich immer noch.
Ach was?
Irgendwie 360.000 Kilometer drauf.
Heavy.
Ja, das ist eine unzertrennliche Liebe, würde ich sagen.
Das fühle ich sehr. Und vieles davon fühle ich, ne? Ich bin auch so zum Motorradfahren gekommen. Also mein Dad hat mich auch wirklich in ganz jungen Jahren schon auf 50er Mopeds, so eine Suzuki hatten wir, womit nur im Garten und sag ich mal zwischen den Grundstücken so rumgefahren wurde, damit bin ich rumgefahren. Das kenne ich alles und da habe ich auch Blut geleckt damals und ich glaube, und ich bin auch so nebenbei viel BMX gefahren und sowas und fand das immer schon so toll. Ich mochte immer schon dieses Gefühl so, dass das Motorrad, das Fahrrad so in Grenzbereiche zu bewegen, ne? So in den Drift reinzukriegen und so rumzubremsen und ein bisschen rumzuhüpfen und so. Ich fand das immer schon mega toll und es hat sich irgendwie fortgesetzt. Ich habe damals auch eine Kreidler Flori gehabt. Das war so die kleine Florette, kann man sagen. Ey, und damit bin ich einfach nur im Gelände rumgefahren die ganze Zeit, auch wenn das Ding gar nicht dafür gebaut war. Deswegen fühle ich das alles total. Aber dann ist ja auch BMW das Brand, ne? Also die Marke BMW ist ja bei dir auch schon immer ein Thema gewesen irgendwie, ne? Obwohl ja, das damals noch so ein bisschen so ein Opa-Image hatte eigentlich eher, oder?
Von vornherein, wir haben hier eine Messe jedes Jahr, was nicht, so eine Frühlingsmesse, Unterfrankenmesse, und da gibt's ein Bild von mir mit meiner Schwester drauf auf einer alten G-S.
Ja.
Und das war immer in meinem Zimmer gestanden und da hat sich das halt auch schon rauskristallisiert. Ich wollte immer diesen Boxer, ja, und einen zweiten Wunsch, das wird die Hörer vielleicht nicht so interessieren, aber ich wollte immer einen Manta und habe mir beides verwirklicht.
Manta B hast du geholt?
Ich hatte einen B-Manta 13 Jahre lang, bis die Kinder, also das ist irgendwann, passt das nichts mehr, ne? Vater, Familie, Haus, alles, und dann war das Auto im Weg gestanden.
Man kennt es, leider. Man kennt es. Ja. Ey, Manta B, das ist doch der von Til Schweiger, oder? Aus dem Film.
Ja, im Prinzip, ich hatte dann als Kombi-Coupé, also die größere Ladefläche, und habe dann auch lange umgebaut. Das war so mein Meisterwerk und da habe ich ganz viel Schrauben gelernt. Also ich danke da allen noch, die mir damals geholfen haben, die mir das beigebracht haben. Und wenn das nicht wirklich so unsinnig gewesen wäre, dieses Fahrzeug, hätte ich mich auch nie getrennt, weil man sieht, von einem Boxer habe ich mich nicht getrennt und ich habe dir vorhin meine Liste mit meinen Fahrzeugen geschickt. So.
Ja.
ich habe Probleme, mich zu trennen. Also weder, also von meiner Frau und von den Fahrzeugen. Das ist einfach schwierig, ne?
Ja. Ich meine, mit der Frau hat er auch viele, viele Vorteile, wenn man da dran bleibt, ne? Scheidungen sind, glaube ich, eine der unangenehmeren, teureren Dinge im Leben. Aber auch mit den Fahrzeugen, ich fühle es halt auch, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin wirklich der Typ, der, wenn er sowas verkauft, mit dem er was erlebt hat. Also es gab auch Fahrzeuge, da war mir das wirklich egal, gab es auch. Aber gerade wenn man damit auf Tour war, ne, wenn man da viel dran rumgeschraubt hat und auch wirklich, auch wenn das so Fahrzeuge waren, die einem treu waren im wahrsten Sinne, die einem zum Beispiel nicht im Stich gelassen haben. Keine Ahnung, so Momente in Rumänien, in den Karpaten, niemand ist da, nix weit und breit, du sprichst die Sprache nicht, keine Ahnung, und du denkst so, oh, spring jetzt bitte noch einmal an, ne, weil die schon rummuckt die ganze Zeit. Und dann lässt die dich. Und das ist sowas, das rechne ich dem Fahrzeug an, da schließe ich Blutsfreundschaft mit meinen Fahrzeugen. Und ich bin die Person, die auch Tränen vergießt, ernsthaft, wortwörtlich, wenn die weggehen, weg müssen. Weil irgendwo ist die, durch den Platz der Garage, ist bei mir, du hast wahrscheinlich mehr Platz jetzt durch die Firma, keine Ahnung, aber ist bei mir dann auch irgendwie der Stall begrenzt für die Fahrzeuge. Und da muss mal was weg. Alter, was traue ich auch meinem ersten Motorrad hinterher? Was traue ich meinem ersten Auto hinterher? Hätte ich das bloß niemals für. Aber wäre, hätte, Herrentoilette, sage ich mal. Ne? Manchmal ist es so, schön, dass du die noch hast, wirklich, die Kiste. Das ist wirklich krass.
Ja, also mit so vielen Kindern. Platz ist vielleicht mehr vorhanden, aber auch teurer als bei dir. Es ist immer so, wenn du Firma hast, da kostet jeder Quadratmeter mehr.
Ja.
Und man hat diese Verbindung zu diesen Fahrzeugen, die hat man wohl, aber die habe ich auch nicht nur zu meinen eigenen Fahrzeugen. Ich tue mir auch schwer, wenn ich so ein Umbauprojekt habe und du Herzblut reinstecken und du auch meine Passion verwirklichen und dem Kunden noch ein bisschen lenken, wie das Motorrad werden soll, dann ist es auch schwer, wenn die das mitnehmen. Das hat man in der Nacht, merkt man das dann schon, oder träumst du dann schon mit und überlegst dir, hoffentlich geht's dem bei, geht's gut bei dem neuen Besitzer, hoffentlich erlebt es
wirklich,
was.
Wirklich, ne? Wirklich.
Ja, der Worst Case ist eigentlich das Motorrad, das vorm Porsche Cayenne in der Garage da rumgammelt. Ne? Ich möchte schon, dass die Leute damit reisen und was erleben.
Genau.
Den Vincent Reiser kann ich da mal erwähnen. Der Vincent ist ja gerade unterwegs. Der ist ja über, wir haben uns noch in Kosovo letztes Jahr getroffen, habe ich eine Ersatzteile geliefert. Türkei hinten raus, Myanmar. Alles ist der gefahren mit der SWT 131. Und ich gucke da gern in die Stories rein und sehe, dass es dem Ding gut geht. Natürlich hat das Motorrad einiges erlebt. Also Schwingerschweißen, Kardanwelle kaputt gegangen, Vorderrad kaputt.
Ja, das aber ist ja nicht das Thema.
Das ist benutzt worden. Ja, und das hat einfach ein Leben. Und das ist einfach richtig schön, dass als Hersteller, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern als Mitpräparator dieses Fahrzeuges zu erleben.
Ja.
Das ist geil. Also du lebst mit, ne, bei diesen Fahrzeugen. Wir sind beim 230. Rahmen aktuell.
Krass.
Und das ist cool. Und ich kenne fast alle der Motorradbesitzer. Fast alle. Wenn es dann nur durch die zweite Hand geht, merke ich das nichts mehr. Ne? Dann bin ich
auf der Tour. du hast ja eben schon so die Zahl gesagt, die sind bei euch durchnummeriert, ne? So.
Ja, die sind durchnummeriert. Die Umbauten, das ist wegen, also, wegen der Versicherung und wegen der Zulassung, weil wir ein Rahmengutachten haben dafür.
Ah ja, natürlich. Muss ja. Ist ja Deutschland. Ja. Mann, ey, das, also ich denke, viele da draußen können es nachempfinden. Einige werden auch sagen, sag mal, was ist denn mit euch verkehrt eigentlich so? Es ist ein Fahrzeug, ja, aber ey, es fühlt sich an wie Lebewesen manchmal so. Man hat so viel miteinander verbracht, so viel Emotionen und so. Ich verstehe es komplett. Und süß irgendwie, dass du das zuordnen kannst noch mit den Maschinen. Ey, das ist doch die 157, ne? Ja, ich weiß noch, da hatten wir Probleme beim Schweißen oder sowas, ne? Das ist irgendwie,
ja, das irgendwie ist krass. Ist total geil, dass man das so miterlebt. Wir sind halt hier eine kleine Schmiede noch und wir werden auch nicht größer, bringt nichts. Platz wird nicht besser und ich glaube, die Qualität leidet, wenn wir größer werden. Das ist einfach so.
Lass uns noch mal bei dir bleiben. Wie ging es dann weiter? Du bist beim Thema Motorrad geblieben. Es gab dann diese Familienkomponente und da sagen ganz viele, kenne ich mit Sicherheit.
Wir können noch mal zurückspringen, also ja. 99, ne?
Yeah.
Ich hatte eine F650 mir gekauft, die war fast neu, die konnte man gut finanzieren. Damals waren das, also war gute Zeit, 98, 99. Mit der bin ich schon das erste Mal gereist und zwar im Lederanzug, das war ja up to date, nach Frankreich, Normandie, über Nacht, 1170 Kilometer am Stück mit einer gedrosselten Version, mit einer Freundin hinten drauf und einem Zelt.
Heavy. Mit einem gedrosselten Einzylinder.
Ja. Und ich hatte vorher schon mit dem Mofa so ein paar Zeltreisen gehabt und mit der 80er, aber das hat's halt getoppt. Das war dann so richtig geil, dieses Erleben, dort ankommen, viel Landstraße, weil Geld für die Autobahn hat man nicht gehabt. Dort eine Woche verbringen in der Normandie und einfach das Erleben im Zelt und diese netten Menschen, die alle auf einen zukommen. Die Franzosen sind bestimmt nicht immer deutsch gewillt, aber in dem Fall, wenn du mit dem Motorrad kommst, bist du einfach der Reisende und nicht der Deutsche.
Ja. Verstehe ich.
Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Die Tour hat wunderbar geklappt. Meinen Eltern habe ich bis kurz vor der Tour noch erzählt, ich fahre mit dem Auto.
Ja.
Und über Nacht habe ich die Koffer in die Koffer des Motorrades gepackt.
Ja.
Natürlich mit Abstrichen, ne? Also meine Freundin hat dann halt kein Zehnhöschen mehr gehabt für 7 Tage. Und dann war der Umstieg auf den Zweiventiler halt top. Der Zweiventiler hat einfach Leistung gehabt. Und da war das größte erste Erlebnis war Zellerreit, 20 Jahre BMW GS-Treffen. Heute kann sich das von den Leuten, die da zuhören, gar keiner mehr vorstellen. Damals hast du dich mit einem Brief beworben bei der Motorrad. Hast den hingeschickt, hast ein Bild von dir mitgeschickt, ausgedruckt, nicht digital. Und hast geschrieben, was für ein Grund es hat, dass du da hinkommen willst. Und ich habe geschrieben, dass ich wahrscheinlich der jüngste Teilnehmer bin und bin damit auch reinkomme. Und war dann in Zellerreit auf diesem 20 Jahre GS-Treffen zwischen Wittek, HPN, Wüdo, Wunderlich, Touradech, war da noch am Anfang, Touradech hat noch fast gar nichts gehabt, der hat ja nur eine Garage gehabt. Und habe diese ganzen Menschen kennengelernt, diese Weltreisen machen und ich wollte unbedingt so einer werden.
Das hat was mit dir gemacht, ne?
Ja, das war genial. Ich habe Hip-Hop und Bagger kennengelernt, alle. Und ich muss sagen, in dieser Motorradszene, es gibt nur Passionisten. Diese ganzen Firmen sind alle nur entstanden, weil jemand eine Idee gehabt hat, hat die verwirklicht mit Liebe und ist damit dann groß geworden.
Und da muss man leider auch konstatieren, Manu, dass das bei manchen dass es bei manchen dann eben verloren gegangen ist, ne? Und da ist so ein bisschen jetzt ein Zirkelschluss, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu euch auch, dass du sagst, so krass wachsen und so schnell krass wachsen ist gar nicht so geil. Ne?
Nee, das ist nicht gut und das siehst du bei den Firmen, wenn die verkauft werden.
Ja.
Ich brauche jetzt keinen nennen, aber wenn die verkauft werden, dann fehlt dieser Kopf dahinter, der Ansprechpartner und die Liebe. Dann zählen nur noch Wirtschaftszahlen, einfach Zahlen auf dem Papier. Und Absätze. Und das ist dann traurig, ne? Ich meine, die muss es auch geben, diese Menschen. Aber für mich ist das ist Motorrad und Zweirad einfach noch eine Passion und das ist wichtig, das ist lebenswert. Und was ich auch merke, ist, wie viel dieses Leben mitleben, wie viel mich unterstützen in meiner Arbeit, also nicht SWT, sondern auch den Manuel.
Ja.
Bei den ganzen Touren, bei allen. Würde gar nicht funktionieren, wenn ich nicht diese ganze Liebe hätte und die ganzen Leute, die im Hintergrund sind und mich aufrechterhalten. Gar nicht gehen. Man, wer mal einen Kalender mal anschaut und Facebook sieht, wo ich unterwegs bin und wie das alles läuft, der weiß ganz genau, da muss jemand dahinter sein. Das ist A, die Familie, also meine Frau, mit der möchte ich nicht tauschen. Meine Kinder, die haben mich auch nicht so oft gesehen wie andere, wie andere Kinder ihrer Eltern. Aber die haben auch, um das wieder gut zu reden, die haben auch Vorteile gehabt. Ich weiß, ich habe in der Schule Unterricht gehalten, Erdkunde, in der dritten oder vierten Klasse und habe denen was über Europa erzählt, weil ich halt einfach so viel Kilometer gefahren bin und das halt das Coole nicht nur auf der einen Maschine, sondern auf vielen weiteren auch, ne? Und du kannst halt immer nur sagen, da draußen gibt's nur liebe Menschen. Im ersten Moment, na, böse gibt's zwar überall, aber es gibt erstmal nur liebe Menschen, alle kommen sehr gut entgegen und das war auch immer ganz wichtig, das den Jugendlichen beizubringen, ne?
Ey, und vor allem, wie oft haben wir hier im Podcast auch schon darüber geredet, was diese ganze Bubble, dieses Reisen, ne, und dieses Open-Minded-Sein, was da irgendwie dranhängt, was das doch mit unserem Charakter Positives machen kann. Und das ist übrigens was ich den Kids auch immer versuche mitzugeben. Unabhängig auch vom Motorrad. Motorrad ist ein Vehikel an der Stelle, einfach nur, ne?
Ja, meine haben das hautnah erlebt. Ich meine, die Direktorin hat mich mal angerufen und hat gesagt, Herr Schad, kann es sein, stimmt das, dass bei Ihnen ein Finne auf der Couch wohnt? Da habe ich gesagt, ja, das ist Simo Kirsi, der ist Europameister und ab und zu braucht er halt wegen Rückhalt und dann kommt er halt zu uns, ne? Und da haben meine Kinder nicht gelogen, das ist einfach so. Und die fanden das halt voll interessant. Das war dann auch das Elterngespräch. Es ging nicht um die Kinder, sondern mehr um mich und um mein Leben. Und aktuell, wir haben unseren Termin gerade ein bisschen verschieben müssen, weil hier ein polnischer Motorradkollege vorbeikommen ist. Der hat so ungefähr 900 Kilometer zu uns. Und der war auf dem Heimweg und mit seinem Kumpel und da ist der Heilgeber kaputt gegangen. Und dann habe ich halt das schnell noch arrangiert, dass der dieses Teil bei uns schnell abholen kann und kann seinem Kumpel helfen und die können heute dann heimreisen. Und das mache ich auch, weil ich eine Wiedergutmachung machen muss. Ich habe so viel Hilfe bekommen im Ausland und ich fühle mich da verpflichtet, den anderen auch zu helfen.
Ja. Und da will man ein bisschen was zurückgeben. Das finde ich nicht nur sehr ehrenwert, sondern aber auch sehr typisch irgendwie für diese ganze Bubble und so weiter. Alle Leute, die ich kenne, die schon lange dabei sind und ganz passioniert dabei sind, die haben diese Geschichten, ne? Diese so, guck mal, ich hole jetzt mal so ein bisschen Stereotype raus, so, es ist eigentlich so undeutsch, so zu sagen, das, was wir oft schon erlebt haben auf Reisen, ich auch, ne, dieses so, ey, du brauchst Hilfe, komm mal eben mit, ich kenne da wen oder ich kann dir helfen oder so und dann oft noch so, und braucht ihr noch was zum Pennen oder so oder habt ihr Bock bei uns zu essen? Ich will kein Geld dafür haben, ne, geh weg, ich will kein Geld dafür. All sowas, ne, das ist so ein bisschen undeutsch eigentlich. Also ich meine, wer in deiner Nachbarschaft, ja, vielleicht da schon, aber so, wen kennt man, wenn hier jemand mit seinem Motorrad im gelben Schal steht, wen kennt man denn da, die da sagen würden, ey, alles klar bei dir? Sonst komm mal kurz mit, wir gucken mal, ob wir dir helfen können. Also, ich kenne wenig, sag ich dir, wie es ist.
Ja, und das ist, ganz viele erzählen es auch, oh, das war so toll im Ausland, aber sie müssen halt auch ein Teil sein und anhalten, wenn eine Auto an der Straße steht. Es muss ja nicht der Motorradfahrer sein, ein Auto steht da, ich halt mit an und frage, was ist los, ne? Und da muss jeder für sich anfangen. Und das ist so ein, das ist auch ein Schneeball. Wenn wir das alle wieder anfangen und wieder auf uns gegenseitig aufpassen und uns respektieren, wird die Welt besser.
Ja, glaube ich auch. Und da kann man im Kleinen halt anfangen, ne? Und da kann man viel weitergeben an den Nächsten. Mann, da sind wir schon ganz schön tief drin, so, ne? Aber du hast ja auch sportlich und so deine Erfahrung gemacht und eine Biografie, ne?
Ja, leider spät. Also ich bin mit 99 natürlich mit einem Zweiventiler angetreten, bin dann mit meinem Kollegen gefahren. Er hatte eine 450 Yamaha WR und ich war da natürlich technisch leicht unterlegen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ey Manuel, das ist so geil, was du da zauberst mit diesem Motorrad. Kauf dir doch mal was Leichtes. Das war dann eine 360 KDM EXC, die mich dann auch nach einem halben Jahr ins Krankenhaus gebracht hat.
Ein Handgelenkskiller, super.
Ja, das war ein wenig mehr. Ich war mit Schädelhirntrauma da gelegen, eine Woche lang richtig mies und habe auch 6 Wochen gebraucht, bis die Arme wieder gingen und bin aber dann gleich wieder vom Motorrad gefallen, weil halt die Kraft gefehlt hat. Aber ich habe mich aufgerafft, bin gleich wieder gefahren. Ich musste meinem Arbeitgeber dann versprechen, dass ich bis zu Ende der Ausbildung kein Rennen mehr fahre und habe auch am Abschluss, also während die Kollegen auf der Abschlussfahrt waren, habe ich das erste Rennen gefahren wieder. Das war Neuhaus-Schierschnitz, die Bero East Enduro Challenge. Und da machen wir auch heuer unser Enduro-Boxer-Treffen. Und das war halt geil, dass ich habe einfach gesagt, okay, die Schule ist mir wichtig, die Menschen sind mir wichtig, aber mir ist es wichtiger, dass ich jetzt wieder meinen Sport machen kann. Ich habe es nicht geschafft, wie wie Steve McQueen mich unter einem Kursenamen anzumelden. Ne? Deswegen habe ich einfach mal gewartet, diese 2,5 Jahre. War ganz gute Zeit, hat mich auch rehabilitiert. Ich konnte mich besser auf meine Ausbildung, ich bin examinierter Krankenpfleger, da konnte ich mich besser drauf konzentrieren. Und bin dann, das war 2004, ab dann wieder aktiv in den Motorsport eingestiegen, habe dann meinen Boxer angefangen aufzubauen und bin die ersten 3 Jahre noch auf einem Einzylindertopf gefahren und dann halt auf die BMW umgestiegen und war dann halt mit wilden 27, 28 Jahren und auch schon fast Vater dann gleich, ne? Trotzdem sehr, sehr erfolgreich und bin ja dann international auch unterwegs gewesen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich miss keine Minute. Ich weiß auch, dass das viel Zeit in der Familie war, dass das Haus drunter gelitten hat, das wir gebaut haben, das alles halt, ich meine, es ist halt immer so, man kann sich nicht aufteilen. Aber ich kann auf so viel zurückschauen, auf so viele geile Momente, wo ich irgendwo unterwegs war. Das nimmt mir keiner. Und heute, mit 45 fast, bin ich technisch bestimmt besser geworden, aber die Leistung fehlt manchmal. Ne? Also die Leistung vom Motorrad. Und deswegen bin ich froh, dass ich das damals alles durchgezogen habe. Ich habe einen deutschen Meisterschaftstitel, ich habe mehrere Vizemeistertitel. Das ist halt geil. Ne? Also das nimmt dir kein Mensch und davon zehrst du bis zum Ende. Die Pokale sind nicht das Wichtige, die sind da, die verstauben. Im Kopf ist die ganze Aktion.
Ja, im Kopf. Verstehe. Genau, wie du sagst, das nimmt dir keiner mehr. Ey, selbst wenn deine Firma pleite geht, selbst wenn deine Freunde dich mal nicht so, also irgendwie im Stich lassen würden und so. Das sind alles so Sachen, die einem Kraft geben, durch Krisen zu gehen. Und da die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ich bin zwar leider nicht deutscher Meister geworden, aber diese vielen Erfahrungen, die auch ihren Preis hatten. Ne? Du hast eben mit so einem Nebensatz gesagt, so, ja, meiner Frau möchte ich eigentlich auch nicht tauschen wollen. Die hat es auch nicht einfach und so. Aber, sag ich auch immer, wenn ich drauf angesprochen werde, all um mich herum wissen aber auch, wie unerträglich ich bin, wenn ich meinen Scheiß nicht machen kann. Das wissen die auch. Ja. Ne? Es gehört alles zusammen, irgendwie so.
Es ist wie so ein Löwe, den kann man nicht einpacken, ne?
Genau. Du kriegst den Dschungel nicht aus dem Tiger raus, das ist so.
Ja. Deswegen haben wir uns spannend, ja ausgesucht.
Ja, genau, wir haben es uns irgendwie ausgesucht. Es kam irgendwie zu uns, aber wir haben es uns natürlich auch ausgesucht. Ich habe da in dem Enduro-Park, wo ich manchmal arbeite, da habe ich gar nicht, also ich würde sagen, die meisten Kunden, die ich habe, haben so eine Biografie von wegen, dann kam Familie, dann habe ich eine lange Pause gemacht und jetzt steige ich wieder ein, deswegen will ich mich hier so ein bisschen ranwagen wieder und so, das ist so voll der Standard. Ich kann das auch komplett nachvollziehen, aber das habe ich halt nicht gemacht und da ist eben Price to Pay, so, dann muss man da irgendwie durch. Aber schön, wenn du da auch irgendwie die Waagschale gefunden hast, so dass das passt, ne?
Ja, das Leben sind verschiedene Säulen und du musst halt auch diese Säulen, die dir den Arsch retten, wenn es dir schlecht geht, erhalten.
Richtig. Ne? Wie so ein Stuhl, der so auf mehreren Beinen steht und wenn man da mal eins absägt für eine Zeit, weil eine Krise kommt und so, dann steht der aber noch. Und wenn ich einen Stuhl habe, nur auf einem einzigen Bein, so Klavierhockermäßig, dann bricht er weg. Dann liege ich auf dem Boden. Das ist wirklich so. Also das ist was ich mir mein ganzes Leben auch immer gesagt habe, auch mit Job übrigens. Ne? Du hast eben schon ein bisschen durchblicken lassen, SWT hat dein Haus nicht alleine abbezahlt, so, das kann man wirklich nicht sagen. Du hast noch einen anderen Job und den habe ich ja auch. Ne? Also dafür reicht das hier leider auch nicht alles. Und wenn ich da mal Stress habe, das kommt durchaus mal vor, oder ich mich doll ärgere oder mich damit mal eine Zeit lang nicht mehr so doll identifiziere, dann habe ich noch Sachen. Ne, so, die mir Halt geben. Und so ist es mit Familie, Freunde, mit der ganzen Passion und so weiter. Und ich kann euch allen da draußen raten, das auch so zu machen. Versucht euch mehrere Standbeine zu bauen, mehrere Säulen, wie Manu sagt. Das ist wirklich gut. Manu, da sind wir ja schon richtig philosophisch unterwegs, richtig tief drin hier. Sehr, sehr schön. Aber du hast eben erwähnt, SWT gab es ja schon damals und so weiter. Wie ist das dann weiter? Wann wurde es denn da ernster? So. Wie ging das los?
Ernst wurde es eigentlich mit unserem Freund, dem Staat.
Ja.
Im Jahr 2004, im Frühjahr, kamen die auf mich zu und haben gesagt, das wäre viel zu viel Traffic hier in Nüchtlhausen. Und dann habe ich gesagt, ich bin in der Lehre, ich helfe meinen Kumpels beim Schrauben. Wir hatten hier 7 Spinde drin und da waren ganz viele Kumpels und jeder hat geschraubt und das war garantiert noch weit weg von dem Geschäft.
Geil.
Aber ich habe diesen Wink irgendwie habe ich als Chance gesehen und habe mich mal erkundigt, wie ist das Geschäft anzumelden und habe auch wirklich auf meinen ersten richtigen Arbeitstag und gleich nach meinem letzten Lehrtag habe ich das Geschäft angemeldet zum 1.10. und hatte aber noch gar kein so richtiges Ziel. Es war einfach nur mal, um dem Geschäft einen Namen zu geben. Wir hatten am Anfang hier sehr viele KDMs stehen. Neben den BMWs, es ist ja so, bei den Jugendlichen in dem Alter zwischen 3 und 24, da bewegt sich keiner mit dem Boxer, da war ich der Einzige. Und ich habe dann mit den Kumpels einfach die KDMs am Leben erhalten, habe aber an meinen BMW-Projekten weiter einfach geschraubt und habe dann auch schon mal einen Umbau gehabt. Der Zentralfederbein-Umbau war schon in Vorbereitung. Die Rahmenverstärkungen waren schon da. Das war alles schon im Hirn gewachsen. Mhm. Und 2.5, ersten Umbau, ne, und so ging es dann los. Das ist die SWT Nummer 1 und leider Gottes habe ich das nie so richtig dokumentiert, die ersten Motorräder, weil das einfach nicht wichtig war. Ne? Also ich weiß auch nicht, wo die manchmal rumstehen. Das ist total traurig, weil das jetzt halt über 20 Jahre her ist. Und dieser Geschäftssinn, wie das jetzt gerade ist, dass man selbst Sachen produziert und so, das war nie angedacht. Das soll eigentlich ein Hobby bleiben. Dieses Hobby hat mich quasi überrollt und hat mich übernommen und ich habe so viele super Leute kennengelernt, die das Hobby mitwachsen lassen haben. Diese ganzen Ideen, die wir hier ausspinnen, die haben ja nicht nur den Ursprung bei mir, sondern es sind ganz oft Kunden, die sagen, ey, hör mal zu, warum machst du das nicht so oder ich würde das nochmal ändern oder so. Und ich sage halt nicht, hau ab oder verschwind, sondern ich lasse mir da helfen und finde es geil, ne? Wenn dann so Ideen wachsen.
Da hatte ich das kann, ja.
Ja.
Da hatte ich das kann ich total verstehen, ja. Ja.
2007 ein geiles Gespräch mit einem Kunden, der sich auch selber einen Rahmen gebaut hat aus Augsburg. Ja. Mit dem war ich später dann auch mal auf Tour. Der hat eine Maschinenfabrik für Kunststoffteile, aber der hat so viel fundiertes Fachwissen mitgebracht und so viele Ideen und wir konnten zusammen halt so viel super Sachen machen. Leider Gottes ist das jetzt so, dass ich es woanders produzieren muss, weil wir einfach Stückzahlen machen und damals war es halt Hobby, ne? So, wir machen mal zwei Stück davon und mal drei davon und jetzt kriegt der von mir Teile geliefert. Ja, aber ich habe mich fast wegen zum Kaufmann entwickeln müssen, ne?
Ey, haben wir gar nicht drüber geredet, ob wir das besprechen wollen, aber so, mich würde natürlich jetzt schon interessieren, die Leute bestimmt auch, so Ausbildung, da hattest du ja mal dann, hast du ja erzählt, das war manchmal gar nicht so unproblematisch und so, aber deine Ausbildung, die du gemacht hast, die war gar nicht in diesem Kosmos, oder? Also du bist gar nicht gelernter Schrauber, ne?
Ich hab vorher schon eine Ausbildung gehabt im Handwerk, aber das Problem war zu der Zeit, oder das Problem ist heute noch, du kannst als Schrauber nicht leben, ne?
Ja. Das funktioniert. Das hat mein Dad auch immer zu mir gesagt, ja. Ich wollte nämlich immer Schrauber werden, ne? Er war Kfz-Meister gelernt eigentlich und so. Ich fand das immer toll. Von dem habe ich auch alles gelernt, was ich kann. Also das wenige. aber das Ding ist, ich habe zu ihm dann immer gesagt, ich will das auch, ich würde gern werden wie du, ne? Ist ja ein tolles Kompliment für einen Dad, glaube ich, so, wenn man das so hört, ne? Das hat ja, ist ja was total Positives. Und er hat immer gesagt, mach das nicht. Ich bin froh, er hat sich dann weiterentwickelt, sag ich mal, oder in ein bisschen andere Richtung noch. Mehr so in die Ingenieursbüros-Richtung und so. Und er sagt, ich bin froh, dass ich da raus bin. Das waren Jahre, die mich da irgendwie geprägt haben. Er sagte auch immer, er will das nicht missen und so, aber es ist auch viel, viel beschissener geworden noch. Und hat ganz klar gesagt, wenn du deine Familie damit ernähren willst und so weiter, würde ich dir das nicht empfehlen, das zu machen.
Ja, und die Chancen als Krankenpfleger, die waren ja viel besser als Schrauber, ne? Zu der Zeit. Und verdienst das natürlich auch besser, ne? Und dann war das verlockend und du denkst ja auch an später, du willst ja auch mal später Familie ernähren können, Haus bauen. Und das Schrauben ist dann erst später kommen. Das war ja dann diese Leidenschaft und als Leidenschaft das zu machen ist viel geiler. Dass da jetzt so ein Geschäft raus wird, war ja nie der Plan. Ne?
Ja, das verstehe ich auch. Man geht da anders ran so, ne? Und man hat vor allen Dingen immer eine andere Motivation, auch Dinge zu verstehen, so von Link zu Link zu gehen, so von wegen, aha, da muss ich das machen, ja, da muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen und so. Weißt du, woran mich das denn ein bisschen erinnert? Dieses ganze, ich bin ja viel unterwegs mit so Mediengestaltung, also vor allem Filmschnitt, so damit habe ich angefangen und ich habe immer gedacht, vielleicht mache ich daraus meinen Beruf mal und war dann auch beim Fernsehen eine Zeit lang, ne, bei so einer Produktionsfirma und so. Und da habe ich gemerkt, deswegen, das ähnelt sich so ein bisschen, da habe ich dann gemerkt, sein Hobby zum Beruf zu machen, ist oft gar nicht geil.
Ne? Nee, das ist kontra. Außer es ist halt dein eigenes, also jetzt wie bei deinem Geschäft, da hast du natürlich eine Passion, die steigert sich und du freust dich wenn dein Pole dich nachts anruft, weil er weiß, was SWT bedeutet und der hat über Insta angerufen und ich habe ihm sofort gesagt, das Teil haben wir auf Lager und wir treffen uns früh, ne?
Ja.
Das ist dann cool, aber aus finanziellen Gründen, wenn man das sieht, weiß jeder, wenn ich halt von Anfang an einen Laden finanziert hätte, der jetzt die Größe hat von dem, was wir gerade haben, wäre das viel billiger gewesen, als über Jahre immer Räumlichkeiten herrichten und so eine Verkettung und aufbauen. Ne?
Ja.
Das ist am Ende teurer, aber es war halt nie der Plan, dass wir einfach, dass wir SWT so werden, wie wir gerade sind. Es war immer so, oh, ich habe unten die Werkstatt, ich brauche eine Hebebühne oder vielleicht zwei und wir schrauben ein bisschen. Naja, dann schweißt du halt mal einen Rahmen. Und da war dann schon die Entscheidung, was machst du jetzt, wenn du einen Rahmen machst? Das Rahmengutachten hat 22.000 gekostet.
Du wirst ja, das sind so Summen.
Welche zu verkaufen.
Ja, das wissen viele gar nicht, über was für Summen man da so redet, ne? Dass das nicht
der Tank, ist,
ne?
Die Entwicklung meines Tanks mit Franco Erzerbis zusammen hat 67.000 Euro verschluckt. Alter, und das hat nicht so SWT bezahlt, das habe ich mit meinem Haus finanziert.
Alter, das ist wirklich
krass. Einfach
cool, dass du das hier mal teilst, ey. Mega.
Ich wollte das, ich habe das 7 Jahre lang hart dran gekämpft, bis Franco gesagt hat, okay, komm runter, wir haben ein sehr gutes Verhältnis.
Ja.
Ich kann den einfach, also ich meine, das hat jetzt nichts zu sagen, aber ich kann den privat anrufen. Ne?
Ja.
Und seine Kinder kennen mich auch, das ist halt einfach, weil ich halt der Mann bin, der das durchzieht und das halt, ich bin hartnäckig, ich gebe da nicht auf. Ne?
Ja.
Das durchgezogen.
Ja, das, ich meine, das sind ja Summen, wollte ich kurz sagen, Manu, das sind ja Summen, da reden wir oft über Existenzbedrohung, wenn da was nicht funktioniert und so, ne? Ja.
Voll, dafür haben wir das Bad halt noch drin, von der Oma, wo wir das Haus übernommen haben, ne? Und kein neues Bad. Meine Tochter hat mich mal gefragt, wieso wir eigentlich keinen Pool haben. Die ganzen haben alle einen Pool draußen und eine Sauna. Ja, dann
wegen des Tanks.
Mein Geschäft,
ne? Wegen des Tanks.
Das hat wirklich, das haben die im Gespräch auch gesagt, der Ingenieur, der Leitende, von der Produktion hat meine Kinder ein Kaba angerührt und wir waren da Daxis und haben über das Gutachten gesprochen und um welche Motorräder der Tank geht. Und dann sagt er zu den Kindern, er weiß, wie wichtig der Tank für mich ist. Es ist wie ein drittes Kind.
Crazy.
Ja, voll hart.
Aber Leute, hört ihr das? Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, ey. Ich finde es wirklich krass, wenn du so darüber redest. Weil was dahinter, gerade wenn man in so einem, ich bin ja ähnliches Alter wie du und wenn man schon so ein bisschen was vom Leben auch mitbekommen hat und auch Family und so weiter und auch Kredite hat und so, ich finde, da weiß man das nochmal anders zu schätzen. Wenn man dann erzählt, ich habe da richtig viel aufs Spiel gesetzt, das muss man mal so sehen. Für
ja,
Liebe,
und,
ne?
So. Jetzt muss man halt meine Frau noch erwähnen, ne? Ich meine, die hat es mitgemacht, die hat mit unterschrieben, ne?
Krass, Alter. Krass.
Ja, weil es geht ja nicht allein. Also das ist ja unser privates Kapital und dann muss man halt auch sehen, die hat es einfach mitgezogen und hat gewusst, dass ich das durchziehe. Und ich hätte es auch ohne sie möglich gemacht, das wusste sie auch, aber so ist das sicherer Weg und der Kredit ist günstiger, wenn wir es übers Haus machen, als wenn wir irgendwo bei irgendeiner, ohne irgendwas zu sagen, bei irgendeinem komischen Verein Geld holen. Und ich habe hier auch einen Tank hier in der Firma, einen der ersten Vorserie vom TÜV, mit den Unterschriften von allen, die dabei waren. Von allen von der Erzerbis. Die haben schön drauf unterschrieben und auch Dakar Goes Back, Thanks to Manuel und so. Und die waren, die haben das einfach gesehen, dass das nicht einfach nur ein Tank ist.
Manu, müssen wir den Leuten ganz kurz mal erzählen, Erzerbis, du hast es jetzt so ganz immer so ganz natürlich erwähnt nebenbei. Also wer das jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat, Leute, das halt, einer der allergrößten Zubehörhersteller in unserer Bubble. Aber der hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, irgendwo das Ding. Also es ist ein weltweites Unternehmen, ne?
Was fährst du für eine, du fährst die 1200er, ne?
Ja, ich fahr ja seit ein paar Jahren eine Urban R9T umgebaut, ne, auf Enduro.
Okay, bei der R9T weiß ich es nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal, den 1200 GS-Fahrer, wenn ich die Acerbis-Teile wegnehme, hat er kein Motorrad mehr.
So.
Im Verkaufsraum steht die 1200 GS als Metallgitterkonstruktion, auf dem die ganzen Kunststoffteile, also Tank, Heck, alles ist. Und das ist wirklich das ganze Motorrad, was da drin steht. Das ist so genial. Da kann man dann sehen, was für die ganzen Hersteller machen. Also wir reden jetzt nicht nur vom europäischen Markt. Triumph, Honda steht dort. Die ganzen Rallye-Maschinen von KDM stehen dort. Es stehen Yamaha-Motorräder dort. Also es ist faszinierend, für was Acerbis alles steht. Auch so Grubenfahrzeuge. Das sind so Tanks, die sind so groß wie mein Sprinter. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin da durchgelaufen. Da, wo ich durchgelaufen bin, der Schlitz war für die große Karrenwelle. Ja, und das ist heftig. Ich durfte mit meinen Kumpels schon dreimal durch die Produktion laufen. Aber einfach nur, ich bin halt, das ist vielleicht auch cool zu erzählen. Also erstmal war das ganz hart, bis ich den Termin bekommen habe und da unten vorsprechen durfte. Ich hatte schon Tank. Den Tank hatte ich als Styroporkern gefräst. Also es war schon ein fertiger, sichtbarer Tank. Es kam auch in unserem Blog auf mich nachschauen. Und mit dem war ich unten. Okay. Wir haben uns die Firma angeschaut. Vor mir waren 6 Leute aus der Produktion, also leitender Entwicklung, der alles kalkuliert und. Ne? Das sind ja 6 Personen in Anzug. Ich war mit kurzer Hose, T-Shirt und Birkenstock dort.
Das ist ein Statement, Alter. Ja.
Ja, da war dann schon die Frage, ob ich mir das leisten kann. Ich musste in jede Halle, wenn ich reingehe, musste ich den Schnee aus den Schuhen scheudern, weil das ist auch im Bergamo, das ist ein Skigebiet.
Ja,
wo die Produktion
ist. Seit Corona kennen Bergamo, glaube ich, alle. Da war ja,
ja und da ist ein Thema, 15 cm Schnee gewesen. Und dann waren wir da oben zur Verhandlung und dann ging es darum, wie viele Tanks werden gebaut, wem gehört die Form. Also wenn mir die Form nicht gehören würde, hätten sie es nicht gemacht, weil die kostet auch 30.000. Ja, und dann sind wir an das Konzept rangegangen. Und da sind die ersten Missstände schon passiert. Also ich hatte diesen Tank schon. Und das ist eine Illusion, dass der gebaut wird. Für so eine Firma, die so groß ist, ist es wichtig, dass sie alle Rechte haben oder ich alle Rechte habe, dass es sicher ist. Und wenn ich mit einem Kern dahin komme, in der Idee, dann hat es nichts zu bedeuten. Also der Franco hat gesagt, wir müssen den Tank neu konstruieren und wir müssen es dokumentieren. Das heißt, du fährst da 12 Mal runter, schätze ich mal. Und bist unten in den Hallen und du siehst die Motorräder von BMW und von den anderen Herstellern dort stehen, die in 4 oder 5 Jahren da rauskommen. Die waren abgedeckt, aber du hast genug gesehen. Also da geht der Aufzug runter und da unten gibt's kein Fenster mehr. Und bist mit dem einzigen Designer, mit dem einzigen Designer von Acerbis am Werk und darfst auf eine Basic, die hatte ich mit dabei, und eine HPN, darfst du den Tank machen. Ja. Warum die HPN? Das war so die Frage. Der Franco hat mir Zahlen genannt, wie viel HPN-Tanks er in seinem Leben gefertigt hat. Und der hat gesagt, dass diese Herren ja alt sind, was nicht schlimm ist, aber auch ihr Geschäft irgendwann mal aufhören. Und ich soll meinen Tank so gestalten, dass wir nachher den HPN-Besitzern die Möglichkeit geben, einen Ersatztank zu bekommen. Und das habe ich ja quasi dann mitfinanziert, was total cool war. Und da finde ich das total klasse auch, dass der mir da so geholfen hat und mich auch in die richtige Richtung gelenkt hat. Und Franco war der Mann, the Brain, der gesagt hat, wie der Tank werden muss, dass er sich gut verkauft. Und der Designer, der hat mich immer gelenkt, was ich zum Franco sagen muss, wie der Tank aussehen muss. Und ich war so zwischen den beiden und musste dann so ein bisschen irgendwie die Wogen glätten, weil wir haben viel zu viele Stunden gebraucht im Clayroom. Wir sollten viel schneller fertig sein, aber wir haben uns da in ganz, ganz vielen Einzelheiten, die man nachher zum Tank gar nichts mehr sieht. Du gehst her und nimmst eine Gabelbrücke von HPN und schlägst ganz ein, dann nimmst du die Gabelbrücke von BMW und dann nimmst du meine Gabelbrücke und der Tank soll immer den maximalen Einschlag aushalten. So, jetzt hast du oben eine Dalle gemacht, die kannst du nicht lassen. Die Dalle sieht scheiße aus. Und so hast du ganz viele Punkte, wie den großen Knieschluss, den ich einfach für große Leute wollte. Und die müssen nachher aber wieder geglättet werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch da draußen das so vorstellen könnt. Also ihr müsst sehen, ihr habt eine Mauer, die macht ihr. Der wollte nicht, dass der Nachbar drüber schaut. Aber die ist jetzt zu hoch und ihr wollt sie schön haben. Also du deine Hecke davor setzen. Und so ist da auch dieser Designer, der geht dann her mit diesem Knet und formt dann, das ist so eine geile Sache. Und ihr glaubt nicht, dass das rechts oder links, das ist nicht gleich. Wir haben, die Zylinder sind nicht gleich, also der macht das alles mit den Händen. Verrückt. Und wenn der dann fertig ist und streicht da drüber, wenn es der poliert ist, der schleift es und lackiert es, dann erst wird der Tank beklebt mit Punkten, damit dieser Scanner Bescheid weiß, dann wird er gescannt. Ja, aber der Ursprung ist wirklich dieser Clay, diese Knetform, die der mit den Händen erschaffen hat, an der ich auch mit beteiligt sein durfte.
Ja.
Und das ist echt wie so eine Geburt. Du bist da unten im Kreissaal und du entwickelst was und dann tust du die Decke hoch und siehst das Teil. Und am Anfang erschrickst du, weil er braun ist.
Ja, ja, klar.
Du musst dir erstmal in Farbe vorstellen.
Ja, 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 ja.
Und diese ganzen Fragen, die ich aushalten muss, ich meine, ist eigentlich ist schlimm, wir hängen bei so einem Tank gerade fest, aber welchen Benziner nimmst du?
Der ist ganz wunderbar, finde ich gerade.
Der hat mich so viel gefragt, ich war immer überfordert. Ich habe dann immer wieder mal 2 Wochen Pause gebraucht, um mich daheim zu finden. Mhm. Was machen wir, ne? Das ist als alles irreversibel. Also der Tank, wenn fertig ist, dann ist er fertig. Der kriegt ein Gutachten. Da machst du da nicht irgendwie noch 2 Laschen hin.
Mhm.
Und das muss dir ja dann auch klar sein. Und das Geld, wenn überwiesen ist, ist das auch weg. Da stoppst du auch nichts mehr. Die machen erstmal Vorkasse, bevor du da unten aufschlägst und dein Butterbrotpapier rausholst.
Konntest du in der Zeit gut schlafen?
Es gibt so viele Momente in meinem Leben, in denen ich nicht gut geschlafen habe, und das hat bestimmt dazu gehört.
Ah ja, okay.
Ja, das
ist echt krass. Ich meine, man kennt ja, ganz viele kennen bestimmt so von irgendwelchen Dokumentationen oder vielleicht auch, weil man mal in einem Auto hier in Wolfsburg mal war bei VW oder so, da gibt's immer diese Design-Dinger aus Ton, ne, diese braunen, so stelle ich mir das ungefähr vor.
Ja, so war das auch. So. Das ist dieser Knet, ja. dieser braune Ton, so hat das Ganze ausgesehen.
Ja,
genau. Ich habe die Woche mit dem Herbert Schwarz telefoniert, ehemalig Tourer-Dech, jetzt genau. Wunderlich.
Mhm.
Und das war halt schön, weil wir da auf Augenhöhe waren, weil er auch so viel entwickelt hat und wir haben das gleiche Thema gehabt wie wir jetzt gerade, bloß er war bei El Clamet und ich war halt bei Acerbis. Und das ist schön, wenn man so Menschen sieht, die auch ihre ganze Existenz eigentlich in sowas reingesteckt haben.
Naja,
also man merkt es dann, man spürt diesen Strom, der da im Gespräch entsteht. Mhm.
Naja, also ich meine, wenn du jetzt schon Herbert Schwarz sagst, ich denke, dieser Name ist vielen durch den Hinterkopf gegangen, als wir angefangen haben, ne, über diese Geburtsstunde solcher Unternehmen zu reden, die Passion und natürlich auch über einzelne Menschen, die dahinter stehen. Ich habe da noch so gedacht und dann passt das vielleicht ganz gut, um jetzt die Kurve zu SWT im größeren Sinne zu kriegen. Solche Leute, die sowas aus dem Boden gestampft haben, aus Passion, weil sie selber auch einen Use Case haben dafür, ne, und so weiter und so weiter. Die sind natürlich dann nicht unbedingt geborene Geschäftsleute, muss man halt auch sagen, ne. Die sind nicht unbedingt gut da drin, ein Unternehmen zu führen und so weiter. Und wenn das dann so groß wird, ich denke, dann clasht das vielleicht irgendwann. Oder man schafft es sich natürlich irgendwie Leute an die Seite zu holen, die diesen Teil übernehmen. Ne, so dass man weiter seiner Passion nachgehen kann. Und ich glaube, man muss dann auch gucken.
Dann wird die Idee gestoppt. Man, ne?
Ja, genau.
Dann wird
genau.
Die Idee gestoppt. Diese Leute
das wollte ich gerade sagen,
sich dann aus.
Man muss gucken auch, dass man sich dann nicht entfremdet. So. Von sich selbst und dem Ganzen, was einen immer angetrieben hat und so weiter. Und ich glaube, es ist dann gefährlich, dass man, ähnlich wie ich das gerade erzählt habe, so mit meiner Fernsehgeschichte, es ist dann wahrscheinlich gefährlich, dass man auch, dass es ein schleichender Prozess ist und du gar nicht so richtig merkst, boah, da ist was verloren gegangen, was mich eigentlich so, ich habe vergessen, warum ich hier bin, so ungefähr. Ja, das ist krass, ey. Manu, ey, wir machen eine ganz kurze Pause jetzt, wir haben uns richtig fein reingequatscht.
Das könnte jetzt voll mies sein, ne, mit der Fernseher jetzt hier. Ich denke da gerade an die Wasserleiche, wenn ich dich sehe, im Tatort.
Ja, so ungefähr musst du dir vorstellen. Die Wasserleiche. Ja, ne. Naja, so viel dazu erstmal. Wir machen eine ganz kurze Pause, so vielleicht für ein bisschen kurz zum WC gehen oder einen Kaffee holen oder so. Wir haben eine Playlist bei Spotify, die wird immer heiß gepflegt hier und da ballern auch unsere Gäste hier immer was drauf. Einen Song, den sie lieben, der vielleicht in irgendeiner Verbindung steht mit dem Motorradfahren, mit dem Reisen oder so. Und vielleicht fällt dir ja spontan was ein, was du rauflegen willst, aber während du nachdenkst, für euch die Info, der Link ist natürlich in den Shownotes, der folgen schon echt viele Leute dieser Playlist und seid doch dabei, ist kostenlos, würden wir uns freuen. Fällt dir spontan was ein, was wir raufpacken
können? Mir jetzt selber?
Ja?
Meinst du mich jetzt?
Oh, ein
mit
Song,
Musik bin ich
ja,
außen vor.
Ja.
Ich höre einfach Rockantenne den ganzen Tag.
wenn du jetzt an deine Top 3, Top 5 Songs, die du gerne hörst, auch in der Werkstatt oder so, geht dir da?
Ich habe wirklich irgendwas? Keine 3 Top 5 Songs. Du kannst gar nicht glauben. Ich habe auch
really?
so wenig Konzerte in meinem Leben gesehen. Mein Leben ist dieses Motorrad, Motorradschrauben, Motorradfahren. Ich höre da unten einfach diesen Rockkanal, der läuft den ganzen Tag und ich kann bestimmt einige Lieder mitsingen, aber ich bin out of order bei allem.
Das ist nice. Das
ist so schlimm,
dann
wenn man den Fokus nur auf ein was setzt.
Ey, dann machen wir das so. Dann setze ich heute einen Song für uns beide drauf. Denn ich bin gerade tatsächlich so richtig krass, ich bin so richtig krass auf dem Rock und auch Metal-Trip wieder. Ich bin jetzt in wenigen Tagen auf dem Festival und höre mich, ich mag das immer gerne, habe ich im letzten Podcast, glaube ich, schon erzählt, ich mag das immer ganz gerne, mich da, bevor ich zu einem Konzert gehe, mich immer mit der Band ordentlich zu beschäftigen, damit man Songs, damit man so reinkommt wieder, Songs wiedererkennt, vielleicht sogar mal mitsingen kann oder so. Und heute gibt's von mir was, für uns beide dann von Machine Head. Die sind nämlich, da bin ich nämlich demnächst auf einem Konzert und wir entscheiden uns heute für Is There Anybody Out There? Mega geiler. Vielleicht der berühmteste Song von denen. Wir hören uns gleich wieder. Für euch sind es ein paar Sekunden. Wir nehmen uns ein paar Minuten Pause. Ich freue mich doll auf die zweite Halbzeit. Bis gleich. Ach guck, da sind wir wieder. Es ist übrigens, also das können wir mal hier erzählen, hinter den Kulissen. Es ist jetzt mittags, deswegen gibt's keine Bears Whiskey Time, die wir gerne zu dieser Zeit machen. Das wäre jetzt doch ein bisschen schädlich. Mitten am Tag, das machen wir nicht. Aber ich habe mir die Zeit genommen, um mir noch einen Kaffee zu holen. Das ist doch schön.
Ja, und Kaffee mit mir hast du einen absoluten Anti-Alkoholiker, ne? Da wäre das eh schwer, Mann.
Da wäre das eh schwer, ja.
Seit 98 trocken.
Ach krass, krass, ja. Okay. Ja, ich kann es immer mehr nachvollziehen, Manu, wie ehrlich gesagt. Bei mir aber wirklich aus der Lust heraus, der fehlenden Lust heraus. Also irgendwie kam es bei mir jetzt mit den Jahren irgendwie, dass ich immer mehr so gedacht habe.
Leistung nie bringen, wenn du trinkst und wenn du feierst und wenn du nicht immer fokussiert bist.
Mhm. Mhm. Ja, und genau, das trifft auf den Punkt so. Ich habe irgendwie festgestellt, dass, das klingt jetzt richtig wie so ein alter Boomer-Spruch, aber bei mir ist es so, mir ist es das irgendwie nicht mehr wert. Also ich trinke ja noch Alkohol durchaus, auch sehr, manchmal mit Genuss, ne, gerade so mal einen geilen Whisky probieren und so, ist viel schon nice. Oder auch ein gutes kaltes Bier und so, mache ich schon mal. Aber wenn ich überlege, früher, ne, da war das für mich klar, am Wochenende, da wurde abends eingeläutet, da wurde einer reingehebelt wie so ein Achtarmiger. Da muss ich sagen, ey, so, ich stecke das erstmal nicht mehr so geil weg wie früher und dann ist für mich der nächste Tag im Arsch, das ist mir einfach nicht mehr wert. Dafür habe ich zu viel zu tun und auch viel, viel zu viel Bock, Dinge zu tun und so bin ich da irgendwie gelandet.
Es ist auch die Zeit, die man beim Trinken, sag mal jetzt versaut, ne? Oder verlebt, die fehlt einem auch. Mhm. Das ist auch mit der Schlaferei, die Leute, die irgendwie 12 Stunden schlafen, ne?
Ja.
Wie kannst du das mit 3 Stunden, du schaffst ja nachts und bist am Tag im Geschäft.
Ja.
Ich bin halt mit 60, habe ich das Leben von einem 100-Jährigen geführt. Das ist doch geil. In einem jungen Körper.
Das finde ich ein guter Spruch, Alter.
Ja, ja, das ist, ja, ja. Ist einfach so. Ja. Ne? Und weil man bei Fokus
war. Ich finde Schlafen ja immer noch mega geil, aber nur mit kleinem Kind und so. Das ist auch nicht mehr die
Priorität. Man reduziert das einfach von selber. Und allein schon, früher hat man sich gesagt, wieso stehen meine Eltern eigentlich so früh auf? Aber jetzt guckt man so scheiße, was man alles so am Tag machen muss. Und der Stundenplan ist immer länger als der Tag, ne?
Ja. Ist es bei dir übrigens auch so, ja, ein bisschen vom Thema weg, aber ist es bei dir auch so, dass diese Zeit, ich sag mal, so von 7 Uhr, alles was so einstellig ist, bis es dann irgendwann so 11 Uhr, 12 Uhr ist Mittag, das ist für mich die produktivste Zeit des Tages.
Bei mir hat sich das gewandelt. Ich bin sehr aktiv in der Nacht. Und um 7 Uhr habe ich so meinen Tiefpunkt. Da bin ich oft zu Hause und habe einen Nachrichtensender an und Frühstück fast 1 Stunde lang.
Ach geil.
Und ganz oft ohne Telefon.
Ja. Weil ich frühstücke zum Beispiel gar nicht. Ich esse das erste eigentlich immer frühestens so jetzt. So gegen 12:01. Und das tut mir irgendwie gut, habe ich
gedacht. Ja, du musst halt sehen, ich bin da schon ein paar Stunden wach, ne? Bis 7. Da komme ich aus der Nachtwache raus und bin dann oft schon heimgeradelt. Und dann hab ich schon ein paar Stunden auf der Uhr. Und dann ist diese eine Stunde.
Hast du in deinem anderen Job Schichtdienst?
Ich bin Dauernachtwache seit 20 Jahren.
Ach so. Nur deswegen, okay. Alter, das ist gerade, du bist ja wie Domian. Nachts gearbeitet. Die Telefonseelsorge von WDR. Die ist auch mal nachts. Hat er immer gearbeitet.
Ja, das ist nichts anderes.
Ich arbeite ein bisschen weit weg.
Ich arbeite in der Psychiatrie, das ist nichts anderes.
Das Das stelle ich mir auch wirklich echt anspruchsvoll vor.
Aber es ist ein sicherer Job, ne?
Das glaube ich. Der Bedarf wird bestimmt nicht weniger in diesen Zeiten.
Aber wir waren gerade beim Fokus, ne? Fokus trinken, Fokus Zeit. Ja. Und dann möchte ich jetzt gleich auch mal auf diesen Fokus Motorrad fahren. Mhm. Ich unterscheide immer zwischen Motorradbesitzern und Motorradfahrern. Wir haben ganz viele, die besitzen einen Führerschein und besitzen auch ein Grad. Und wir haben Leute, die leben das, ne? Und da sind immer die deutlichen Unterschiede. Und da finde ich es immer total traurig, wenn du so Leute hast, die sagen, hey du, klar, du hast ja auch viel mehr Kilometer gefahren. Hey du, du hast ja auch viel mehr Übung gehabt. Nee, das ist eigentlich jedem selber überlassen, ob er Gitarre spielen lernen will oder nicht. Also bei jedem, was wir machen, brauchen wir Zeit. Und dann musst du dir den Fokus selber setzen. Wie wichtig ist mir das? Und ich finde, dass mir das ganz oft auffällt, dass die Kunden, die bei mir reinkommen oder die im Bekanntenkreis sind, viel zu viele Sachen gleichzeitig machen. Also ist jetzt egal, was ich aufzähle. Stand-up-Buddeln, Rudern, Motorradfahren, Klettern, Fahrradfahren und. Die haben so viele Hobbys und die machen nichts richtig. Und das finde ich immer total traurig. Weil der Fokus fehlt. Weil
ist eigentlich ein bisschen alles Zeitgeist,
so cool ist, ne?
Ja.
Und das lebe ich halt so nicht.
Du bist doch wahrscheinlich, Manu, du bist wahrscheinlich auch jemand, der kein Funkgerät hat im Helm, tippe ich mal.
Nee, auf keinen Fall, bitte. Ja. Das sind Störsignale. Nein, ich will mal Ruhe
Das sind Störsignale, je nachdem, wer da dran ist, ey. Ja, ja.
Immer. Wenn ich mit dem Jörg kommuniziere, wir sind auf einem Level und dann wissen wir, was wir meinen. Und das schaffen wir mit den Händen, ne, zu sagen, dass wir tanken müssen oder pissen müssen, ne?
Ja, ja,
da brauche ich kein Funkgerät dafür.
Oder halt Musik oder so.
Nee, auf keinen Fall. So.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ey, lass uns mal ein bisschen mehr noch jetzt in das Jetzt gehen, was SWT angeht. Was ist SWT eigentlich? Das haben wir noch gar nicht so richtig definiert. Was ist daraus geworden bis heute so? Was, wenn ich, vielleicht aus Kundensicht, was für ein Anliegen habe ich?
Also der absolute Anker, ne? Und Ansprechpartner für den BMW Motorrad 2-Ventiler. Ich grenze es jetzt ein, ab 79 bis 96. Wir haben natürlich für vorher und nachher auch noch Teile. Aber wir haben uns alle auf diese Baujahre spezialisiert und haben hier ein Lager. Wir sind jetzt im Jahr 2024 gerade, weil den Podcast gibt es vielleicht in 3 Jahren auch noch. Ein Lager von ca. 350.000 Euro Ersatzteile für diese Motorräder, die da liegen. Und wir sind letztens auch beschimpft worden, dass wir SWT produziert im Ausland. Ja, es ist nicht mehr möglich, alles hier herstellen zu lassen.
Ja.
Also wer mich ein bisschen verfolgt in den Medien, in den sozialen Medien, der sieht, dass ich auch in die Türkei fliege oder jetzt nächste Woche bin ich wieder lange in England und schaue, dass ich für uns Produktionsstätten bin. Ich bin bei Polisport, obwohl das die Konkurrenz zu Acerbis ist gewesen, eine Woche lang mit denen Verhandlungen geführt. Das ist sehr viel Lebenszeit, die drauf geht, aber wir kriegen sonst für unsere alten Motorräder, für unsere Lieblinge, nicht mehr alle Teile bei. Und da muss sich halt irgendjemand muss sich anstrengen und ich fühle mich halt da beauftragt. Ne? Deswegen sind wir der Anker, der Ansprechpartner. Ich habe viele ehemalige Zulieferanten, die ich jetzt teilweise mit beliefere, die eigentlich für mich früher die Großen waren.
Krass. So hat sich das gedreht.
Man muss halt, das ist das, was ich vorher sagen muss, es ist fokussiert. Du kannst natürlich auch cool sein, kannst alles machen, aber dann machst du es nicht richtig. Und wenn du dich auf ein was spezialisierst und bleibst hart dran, und ich hatte sehr viele Grätschen, ganz viele, die mir zwischen die Beine gegrätscht haben, ich habe das heute auch noch. In jedem Neid muss man sich verdienen. Aber nur so wirst du, jetzt red mal nicht finanziell, sondern wirst erfolgreich. Ich kann so ein Motorrad aufbauen aus meinem Lager und kann das erhalten, und wenn jemand anruft und ist liegen geblieben, kann ich denen helfen. Letzte Woche war ein Rumäne da, der hat in München keinen Reifen für seinen Guess Boxer gekriegt. Und wir haben die da liegen. Wir haben den die Reifen montiert und der ist von Rumänien raufgefahren und ist weitergefahren nach Finnland zum Angeln. Also ist cool, es freut mich dann auch, dass ich dem helfen konnte. Jetzt war dein Bild kommen.
Ja, da bin ich wieder. Sorry. War irgendwas von der Verbindung gerade. Ja.
Das Funkgerät
hat gestört. Ihr seid. Ja, irgendwas, keine Ahnung. Das heißt, ihr seid sehr breit aufgestellt, was so, könnte man vielleicht sagen, wenn ich das richtige Motorrad habe, in Anführungsstrichen, auf die ihr euch spezialisiert habt, dann seid ihr für Lösungen zuständig. Könnte man das so sagen?
Natürlich, aber halt wirklich nur diesen Zweiventilboxer. Aber wirklich Motorräder, ja, die teilweise in 8, 9 Werkstätten waren, wo der Fehler nicht gefunden worden ist. Aber dadurch, dass ich halt nur noch in 2V-R halt denke, dadurch komme ich natürlich auf die meisten Fehler leichter. Und dann kenne ich ja auch in meiner Dunstblase ganz viele, die ich dann auch fragen kann. Also da gibt es ja Leute, die haben einfach nochmal 20.000 Kilometer mehr auf ihrer Uhr, ne? Also sind 20 Jahre älter. Ja. Und die, wenn ich dann sage, der Drehzahlmesser macht das und das, und dann wissen die genau, da hat es ein Zündungsproblem, ne? Und das ist halt einfach geil. Mhm. Aber auch immer nur, weil ich meinen Lebtag versucht habe, mit den Leuten menschlich umzugehen. Und deswegen wird mir auch geholfen.
Ja. Das verstehe ich. Und vor allen Dingen, ihr seid persönlich ansprechbar, ne? Ihr seid nicht irgendwie ein Shop, der kein Gesicht hat und wo man hofft, dass die Sachen auch irgendwann mal ankommen, wenn man da Geld hin überweist, sondern alles, was ich von dir bisher gehört habe, ist, ich kenne die Leute eigentlich alle. Also die Großprojekte mit uns gemacht haben, da kenne ich alle persönlich eigentlich so. Ich kann mich daran erinnern und habe es irgendwie auf dem Schirm. Aber auch, wenn ich ein sehr spezifisches Problem habe, kann ich mich melden, ne? Zum Beispiel, wir haben gemeinsam einen Freund, der Georg, der hier schon oft im Podcast war, der hat damals mit euch was zusammen gemacht. Der ist ja lange mit dem Motorrad gefahren. Und das war das erste Mal, dass ich das so alles in Verbindung gebracht habe. Ja, und der zum Beispiel hat eins meiner Traummotorräder gehabt. Das ist bei euch wahrscheinlich so etwas, was in der Form schon öfter, in Anführungsstrichen, vom Band gelaufen ist. Ein Zweiventiler, der so, sag ich mal, ein Enduro, richtigen Enduro- und Rally-Touch bekommen hat. Ne? Genau. Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit meinem Zweiventiler an einer Rally teilnehmen, das ist ja schon recht speziell. Da würde ich sofort bei euch anrufen.
Genau, da kannst du bei uns Hilfe erfahren. Du kriegst aber auch ganz nüchtern gesagt, dass du damit nie gewinnen wirst, ne? Weil du halt gewisse Nachteile einfach hast im neuen, modernen Technik gegenüber. Aber du hast halt Lebensfreude, Spaß. Wir gehen mal auf das nächste Wochenende. Da ist hier bei uns Bramberg, ist klassisches Motocross. Und wir fahren mit dem BMW Gespann mit. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das hintere Feld füllen. Ganz klar, der Elmo, mein Fahrer ist 67, ich bin auch 45, wir stehen auf dem Boxsackspann, das halt vielleicht 68, 69 PS hat, aber die Leute, die freuen sich dermaßen, wenn wir mit dem Boxer um die Kurve kommen, pinkfarben, locker angezogen, das ist halt viel geiler, also jeder Pokal ist schön und jeder ist verdient und erkämpft, aber das ist noch geiler, das Feeling zu erleben. Ja.
Ey, ich hätte die Denke gar nicht gehabt jetzt, ne? Das ist bei dir wahrscheinlich noch so aus alten Zeiten, Wettbewerbszeiten und so. Also ich finde das total nachrangig auch, ob man da irgendwie vorne mitfährt bei sowas, ne, mit einem Gespann. Die Sache an sich ist halt mega, mega, ne?
Ja gut, der Biste nimmt man mir nicht mit. Ich habe die Bacher Deutschland mal als schnellster Fahrer abgeschlossen gehabt, bin halt dann Dritter geworden, weil ich geblitzt worden bin. War in der 30-Zone so schnell. Aber das ist halt... Das war damals die Zweizylinderklasse und das war einfach geil und du strengst dich da schon richtig an, um dahin zu kommen. Und da habe ich auch Hilfe von den KDM-Fahrern erfahren, weil ich mich im ersten Loch gleich mal richtig versenkt habe. Das ist schon, das nimmt man mir nicht. Aber natürlich, wenn ich da auf dem Gespann stehe, kann ich nicht schneller fahren, als der Elmar Gas gibt und ich habe einfach einen kurz vor 70-Jährigen und wir wollen halt am Montag wieder ganz normal auf beiden Beinen stehen, ne? Das muss man einfach mal so, du hast eine riesen Verantwortung im Gespann, weil du zu zweit unterwegs bist. Jeder ist, ich kann Scheiße bauen, er kann Scheiße bauen. Und da ist die Welt nochmal anders da gedreht und das ist halt nochmal die Königsklasse des Enduro-Fahrens, möchte ich das mal so nennen. Das war auch unsere letzte Reise mit dem Gespann, das bringt einen so nah, da bin ich mit dem Jörg zusammen durch den Kosovo gereist. Das ist wirklich eine ganz enge Verbindung, wir schneiden den Film, das ist echt viel Arbeit, mal gucken, was da rauskommt. Da, den wollte ich auch als allererstes beim Enduro-Boxer-Treffen vorstellen. Das kann man gleich mal mit ansprechen. Das gibt's schon 15 Mal oder was. Da treffen sich Motorräder ab 150 Kilo Einzylinder, also F650, KDM, LC4, irgendwas, zum gemeinsamen Enduro-Ausfahren, Training und ganz wichtig, Erfahrungsaustausch.
Netzwerken, ne? Netzwerken, Passion teilen, sag ich mal. Ne?
Das ist halt aus meinem Geburtstag entstanden, da sind immer mehr Leute gekommen und dann habe ich den Geburtstagstermin ein bisschen vorgelegt, weil im Oktober ist es immer so kalt gewesen. Und es waren dann immer mehr Leute und jetzt sind es so um die 100, 150 Leute, die sich ja treffen. Und wir haben 16.000 Quadratmeter diesmal gebucht, 6.000 Zeltfläche, also da ist ausreichend Platz vorhanden. Geil. Und auch Aussteller, falls es jemand hört, dann willkommen, ne, wenn jemand sich da anmelden will. Mhm. Da geht's wirklich darum, dass die Leute sich austauschen. Und wie sagt meine Frau, das ist eine kleine Partnerbörse.
Ja.
Also wirklich. Also nicht, dass die Leute da fremd
haben sich da schon die ein oder anderen kennengelernt?
Ja, aber jetzt nicht, dass jemand fremd geht mit Frau oder so, sondern wirklich Leute, die zusammen reisen. Und ich kriege dann die Bilder bei WhatsApp. Cool. Wir waren zusammen in Kirgisistan. Cool. Danke, dass wir uns damals kennenlernen durften. Mhm. Ohne das Boxertreffen gäbe es diese Fusion nicht. Und auch der Jörg, mit dem ich reise, den habe ich auch über die Enduro-Boxer-Touren kennengelernt. Das war unser erster Kunde, die erste Buchung. Und seit 2013 sind wir zusammen unterwegs.
Ist eine krasse Freundschaft daraus entstanden.
Ja, lange Zeit schon.
Mega. Mega, mega. Ja, ey, wenn ich mir lass uns doch nochmal kurz sagen, wann ist es dieses Jahr und kann man da noch hin oder ist das schon
da kann man
sold
noch
out
hin.
Alles und
nee, das ist, wird auch nichts mehr so voll. Seit Corona, muss ich sagen, sind die Leute verhaltener mit dem Buchen und auch verhaltener mit dem Trainingsteilnehmen. Die haben vergessen, dass wir schon wieder raus dürfen, ne? Das muss man denen da draußen sagen.
Naja, das hört man ja von vielen, ja.
Das Leben geht weiter, wir können alle wieder Motorrad fahren. Also nehmt euren Wischer und wischt das Moped ab, du den Staub runterblasen und aktiviert's. Kommt zum Enduro-Boxer-Treffen vom 30.08. bis zum 1.09. Natürlich ist eine Anmeldung erwünscht, weil es einfach für mich zum Abschätzen leichter ist. Wir haben einfach die Teilnahme am Training, das berechtigt einen dann an diesen Touren mit teilzunehmen, am freien Fahren mit teilzunehmen und auch am Zehnkampf, der immer ganz gut auch belohnt wird. Also da haben wir jetzt aktuell Climb, Heidenau, Mefo und als Sponsor. Ne? Das ist immer schwer. Mhm. Wunderlich, genau, wunderlich, der Herbert. Deswegen habe ich mit ihm telefoniert. Und dann haben wir das Training mit dem Jens Schäffler, mit dem Weltmeister. Der hat er bei den Julius. Und wir werden heuer am Start haben den Maxi Scheck als Trainer. Mhm. Den kennt man eigentlich von, das ist der Enkel vom Herbert Scheck, der früher halt die BMWs umgebaut hat und auch Dakar gefahren ist. Und wenn Gott will, kommt auch der Simo vorbeigeflogen. Das ist immer schwierig zwischen Finnland und Deutschland. Das ist auch kostenintensiv, wenn er uns besucht. Aber bis jetzt hat er nicht abgesagt. Ich bin noch guter Dinge.
Okay, das ist ja dann doch nicht eine größere Geburtstagsfeier, sondern echt schon ein krasses Event. Also,
ja, das ist auch übel, was man davor finanziert.
Das glaube ich dir. Ey, also Leute, nehmt es wahr. Ey, dieses Jahr, wir haben schon vor ein paar Wochen gesprochen, ich kann dieses Jahr leider nicht, ich muss woanders arbeiten an diesem Wochenende. Aber für nächstes Jahr habe ich mir das festgeblockt. Ich bin nächstes Jahr unbedingt am Start und komme dann gerne mit meinem Boxer mal rum, den ich da vielleicht irgendwo zwischenstellen kann. Und freue mich
vor allem. Im nächsten Jahr kann ich das nichts mehr so groß machen. Ich habe jetzt heuer Renngenehmigung bekommen von Neuhaus Schierschnitz, die ehemalige Genehmigung von der BRU East Enduro Challenge. Und wir haben halt 20 Jahre SWT. Und da habe ich natürlich auch mehr Geld in die Hand genommen. Wenn ich nächstes Jahr wieder so viel rausballer, dann tut mich mein Steuerberater rauswerfen, hat sie gesagt.
Vielleicht hört er das ja hier, so, dann kann er sich schon mal drauf einstellen. Wenn man sich auf der Website ein bisschen umschaut und im Shop und so weiter, dann sieht man ja wirklich, es ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Also wenn ich kann im Prinzip mit einem Rahmen bei euch ankommen und sagen, das und das ist mein Use Case. Ich möchte ein Motorrad haben mit den Eigenschaften und ich möchte das und das damit machen. Und dann geht ihr ins Gespräch zusammen.
Ja, dann rede ich dir erstmal alles schlecht. Sag erstmal, brauchst du das wirklich? Willst du so viel Geld ausgeben? Ich empfehle dir dann andere Hersteller wie KTM, Yamaha und frage, ob du nicht sowas fahren willst. Weil du musst
es wirklich. Du testest erstmal, ne?
Ja, du musst es wirklich wollen. Ja, also, wie sagt mein Mitarbeiter, der hat einen Norton am Start, die hat er sich jetzt letzter gekauft, hat er gesagt, die ist noch 4.000 Euro billiger als unser Umbau, so auf die Art. Und fährt schon. Ja, also du hast noch 4.000 Spielgeld. Aber andersrum, willst du mit einer Norton reisen? Die hat auch ihre Probleme. Muss man aufpassen, was wir jetzt hier sagen. Jedes Motorrad hat so sein Sperenzchen. Und wie sieht die Gestaltung aus? Wo fährst du hin? Wenn ich jetzt nach Albanien fahre. Albanien ist ein wunderschönes Land. Hat sehr schöne Natur. Es ist warm dort, wenn man im Sommer dort ist, ne? Und es gibt sehr viele Menschen und auch viele Werkstätten, aber mit einer KDM oder irgendwas und mit der Norton, da ist einfach Ende.
Ja.
Da hilft dir keiner. Mhm. Und wenn du halt mit so einem alten Boxer herkommst, die helfen dir einfach. Das einfachste Beispiel ist, sagen wir mal, dein Fahrlicht geht nichts mehr. Das Licht geht nichts mehr. Du stickst auf deiner Nadel und fährst und du spielst an diesem Schalter und es wird einfach nicht hell vorne und du brauchst das Licht. Und du fährst zu einer Werkstatt. Mhm. Der guckt dich an, wie als wenn du vom Mond bist, ne? Kommst du mit einem alten Boxer, dann legt er dir halt irgendein altes Kabel da neu, das er halt in seiner Werkstatt rausholt, lötet es ein, zwickt es an und dann plötzlich wird es vorne und hinten wieder hell.
Ey, die große Grundsatzdebatte, so, was nehme ich mit, zu welcher Reise? Ich glaube aber, den wichtigsten Satz hast du eben am Anfang gedroppt, dass du gesagt hast, man muss halt immer gucken, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich damit hin? Ich habe mich ein bisschen so durch eure Umbauten durchgeklickt und das meist verwendete Wort, außer BMW, ist tatsächlich das Wort leicht. Das scheint ein Riesending zu sein. Ne?
Ja, das ist wichtig. Dass wir einfach die Motoren nicht so schwer machen. Wir kommen normalerweise mit zum Umbau mit 190 Kilo trocken aus und da sind wir völlig konkurrenzfähig. Leistungsmäßig liegen
also die magische Grenze unterschritten.
Ja, ja, das ist immer unter 200, ist immer wichtig. Leistungsmäßig sind wir mit dem 1070er, den wir da selber bauen, um die 75 bis 80 PS, die werden auch eingetragen. Verbrauch ist leicht höher als beim Einspritzer. Wir reden halt, ich brauche 5,5 und ich bin halt so ein sparsamer Fahrer. Ich lasse viel laufen, ich bremse wenig. Aber jemand anders, der schafft es dann schon, 7 Liter durchzuschütten. Dafür hat man halt ganz viele Faktoren, die keine Probleme machen. Wir haben keine Benzinpumpe. Wir haben alte Vergaser, die jeder reparieren kann. Wir haben den ganzen Kabelbaum nicht. Wir haben dieses Steuergerät nicht. Und das ist wirklich von Vorteil. Und die Leute halten mich dann immer auch für blöd, wenn ich diese alte Techniker halt, diesen Hallgeber und so. Aber was bitte können die Leute in anderen Ländern reparieren? Diese handfesten Sachen, die reparieren die dir.
Ja. Ich hab zwischendurch immer wieder gedacht, als ich im Shop unterwegs war und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, über die Geschichte von SWT und so weiter. Ey, was macht denn ihr eigentlich, wenn es mal keine mehr gibt? So. Also es ist ja ist voll drauf spezialisiert, ist ja eure Babys, so. Was macht denn ihr, wenn die Zeit so weit fortgeschritten ist, dass die immer weniger werden, es immer schwieriger wird?
Also von der...
Oder siehst du das gar nicht?
Von dieser Seite habe ich die schon ein paar Mal gesehen. Habe mich auch gewundert, dass Franco Acerbis nochmal einen Tank in 2017 macht für ein Motorrad, das 96 vom Band gelaufen ist. Und gehe davon aus, dass es beim auch ein ganzes Stück Leidenschaft ist, aber dass der auch nicht ganz dumm ist. Und unsere Fahrzeuge sind bereits zugelassen. Also verbieten, wir wissen nicht, was die Regierung mit uns macht, aber verbieten können sie es eigentlich nicht. Also die Zulassung ist vorhanden. Das heißt, gehen wir in den ökologischen Bereich. Wir reparieren Motorrad, das schon gebaut worden ist, das schon Ressourcen gebraucht hat und setzen das wieder auf die
Eigentlich
Straße.
Das Umweltfreundlichste, was du machen kannst. Genau. Ja.
Eigentlich auf der Straße den grünen Punkt hier in die Firma kriege. Dann von der Zeit her, also es ist immer up-to-date, es ist immer fahrbar in jedem Land. Wir kommen mit jedem Sprit klar. Also wenn der schlecht ist, tut uns auch nicht weh, dann tun wir die Zündung mit zurückdrehen. Ich denke, dass dieses Motorrad noch das ewige Leben hat. Und dadurch, dass auch diese Mitbewerber immer weniger werden und wir immer größer werden, müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht zu groß werden, sondern einfach jetzt mit der leichten Überforderung weitermachen. Und dann sind wir irgendwann mal im ruhigen Fahrwasser. Weil die Formen sind ja dann bezahlt. Das Rahmengutachten gehört schon uns. Jetzt gibt es noch eine eigene Verkleidung. Da hat auch, haben auch Mitarbeiter vom BMW Motorrad stark mitgewirkt. Einen eigenen Vorderradkotflügel, ein eigenes Rahmenheck, eine eigene Heckkotflügel und eine eigene Sitzbank. Die Produktion ist aktuell in Fernost. Es tut mir echt leid, aber ich habe hier keinen gefunden, der was machen will. Und ich kann es auch an dieser Stelle nochmal sagen. Wenn ihr was für uns machen wollt, meldet euch. Nachdem ich aus der Türkei zurückgekommen bin, habe ich zwei gehabt, die Hatestorm gemacht haben und mich da einfach tankiert haben und habe aber 8 Anrufe in der Firma gehabt. Ist der Herr Schad noch in Istanbul? Wir würden gerne auch für ihn produzieren.
Ach,
also,
nice.
Und das waren nur Insta-Reels, auf die reagiert haben. Das ist so geil.
Geil.
Und die helfen mir einfach so. Ich habe auch diese Woche wieder eine Firma dran gehabt, die hat mir gesagt, mit meinen T-Shirts, ich habe jetzt einen ganzen großen Block T-Shirts machen lassen. Sie produziert nachhaltig in Deutschland mit dem Druck, hat mir auch einen Preis genannt. Und das Schlimme ist, dass da draußen das keiner bezahlen will. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss auch an meinen Kunden denken. Und ich kann dem Kunden jetzt sagen, hör mal zu, ich kann dir das T-Shirt nicht schenken, das kostet jetzt 28 Euro EK, ich brauche 35 oder was. Das geht nicht.
Ja.
Das
und davon wirst du halt nicht reich, sondern dann trägt sich das gerade mal.
Ja, genau. Und wenn sich das wirtschaftlich nicht trägt, da ist das Unternehmen zum Scheitern verurteilt.
Naja, ich mache ja auch nebenbei ein bisschen was mit Mode und so, in meinem kleinen Label. Und ich kenne diese ganzen Probleme. Also das glaubt man gar nicht, was der Preis ist, den man payen muss, damit man sagen kann, das ist, und dann haben wir noch die Ansprüche, dass es ökologisch sein soll, ne, halbwegs, also das ist und Fairtrade und so, wenn du das alles machen willst, da kommen Preise raus, wo dann die Leute sagen, was, ey, bei H&M, das ist doch, ja, kriegst du, aber ja, da will man auch nicht immer wissen, was da alles hintersteckt, ne.
Also ich habe jetzt was Ähnliches gemacht wie du jetzt mit mir, ich war halt bei Induristan und habe dann auch ein Video gedreht. Und da hat er mir auch ganz deutlich gesagt, dass jetzt ist die Firma bekannt und die läuft. Und jetzt arbeiten sie an Materialien, die sich besser abbauen, die besser entsorgt werden können.
Ah ja, ja.
Okay. Also ist für die auch jetzt ganz wichtig, hier einen Schwung zu kriegen, hier eine Kurve zu kriegen. Aber die sollen halt möglichst genauso belastbar sein.
Cool.
Also da kann ich jetzt hier übrigens erwähnen, wir haben auch einen YouTube-Kanal, ne? In dem ich auch immer mal Firmen besuche und ganz viel geilen Scheiß raus auch.
Den verlinken wir mit, auf jeden Fall. Da war ich auch schon mal zu sehen.
Stimmt.
Übrigens, SWT, ja, da gibt es nicht nur Offroad-Umbauten, sondern ihr habt auch schon ganz andere Umbauten. Ihr habt schon Supermoto-Umbauten gemacht. Mit zwei Ventiler. Mega.
Genau, wir werden immer mal gezwungen. Also ich habe von Straße keine Ahnung, da müssen die Leute schon selber wissen, was für Reifen sie brauchen. Aber einen Rahmen, der natürlich im Gelände hält, der ist auf der Straße nicht schlecht, ne? Im Gegenteil, es ist spurstabil und besser. Und wenn die Leute auch, wenn die dann wirklich auch hinten dran irgendwie so ein Bildschirm haben und können mir als Enduro-Fahrer deutlich erklären und auch visuell, wie sie es haben wollen, dann kann ich denen auch helfen. Aber ich habe wenig Auge für sowas. Also ich kann halt eigentlich nur Offroad, ne? Ich baue das und alles, aber ich habe wenig Auge. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich der Customizer bin. Ich kann dir auch keinen Chopper bauen, das funktioniert nicht, ne? Die sieht dann aus wie ein Motorrad.
Boah, aber ihr habt irgendwo auf der Website, hatte ich gesehen, habt ihr so einen R80-Umbau, so einen Bobber-Umbau, wenn ich mich nicht verguckt habe oder so, ne? Diesen Black Shadow-Umbau.
Ja, ja.
Das ist schon pornös, Digga. Also das Ding hat mich schon sehr doll abgeholt. Ja.
Macht auch richtig Spaß, aber da war auch immer diese Fight zwischen Fahrbarkeit. Ich wollte, dass das Ding nachher funktioniert, ne?
Ja.
Und da haben wir uns ganz lange über die lange Schwinge gestritten und alles, aber die funktioniert ewig geil. Der ist mir dankbar.
Mega.
Aber am Anfang war das so, ja, die haben alle kurze Schwinge und die haben alle und das muss so sein, du hast keine Ahnung. Oh Mann, ey, ich meine, Fahrwerk kenne ich mich dann doppelt ein bisschen besser aus, ne?
Ja.
Ja, das ist dann schwierig, dem Kunden das zu verdeutlichen, weil ganz viele gehen halt ins Netz und suchen sich was raus und wollen was nachbauen, aber das ist doch nicht der Auftrag, oder? Das muss doch im Hirn sein, was man will.
Ja. Du hast diese Boxerleidenschaft, die gibt's bei dir ja auch schon ewig. Also wir haben ja heute das Gespräch angefangen mit, dass das dein Traum war, so ein Ding zu haben. Und bestimmt ja heute auch ganz, ganz viel. Was findest du faszinierend
an diesem Motorkonzept? Einfache Technik. Die Technik ist so einfach, die habe ich schon als Kind verstanden. So leicht aufgebaut, so ein Motor. Und so leicht zu reparieren. Und Technik, die man verstehen kann, die man nachvollziehen kann, ist so das Beste, was es gibt. Und wenn man, was ist das Wichtigste an einem Motorrad? Nicht die Farbe und nicht die Blinker oder das geile Licht vorne oder das komische Fahrwerk, sondern wichtig ist erstmal, dass der Motor funktioniert. Und wir haben es geschafft, um den Motor rum ein Gitter zu bauen, also unseren Rahmen, um das in die Neuzeit zu holen. Und auch unser Dakar-Projekt 84, das wir jetzt gerade auf die Beine stellen, mit dem wir auch die Tour machen, Dakar 84, fahren wir in 2024 nach. Das soll optisch auch die in die neue Zeit geholte Relaismaschine werden. Also ich mache keine Zigarettenwerbung drauf, das ist nicht wichtig für mich, ne? Weil manche denken, wenn Marlboro draufsteht, ist es dann irgendwie eine Enduro. Nein, aber ich habe diese Kontur vom Tank ja ein bisschen da abgeschaut. Ich habe die Kontur von unserem Kotflügel abgeschaut. Wir haben den gleichen Kotflügel vorne. Wir haben die Lichtmaske abgeschaut. Die Leute, die 1984 auf der Welt waren und die Dakar im Fernsehen verfolgt haben, die sollen das Motorrad auf der Straße als Rallye-Maschine erkennen. Das ist so die Pflicht, die ich an der Stelle. Ja. Das ist ja geil, ist das eine von damals. Dass wir jetzt der gefräste Schwinger da drin haben und der Upside-Down-Kabel der neuesten Generation, das fällt ja gar nicht so auf. Die Silhouette ist das Wichtige. Das muss geil aussehen. Ja, ja. Und da bin ich echt traurig, dass BMW da überhaupt nicht mithilft. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so ein
jetzt wird das Eis dünner, Digga.
So ein Armutszeugnis manchmal. Die schreibst du an und sagst, hey, wollen wir nicht zusammen den Geburtstag feiern von der Dakar? Ach ja, das ist so traurig.
Steck's nicht drin, du, steck's nicht drin. Aber interessant ist, dass Silhouette, also wer hier schon länger zuhört und mich kennt, weiß, Silhouette ist für mich eines der absolut Hauptmerkmale für ein gelungenes Motorrad. Also Silhouette ist etwas, was ich, wenn ich mir ein Motorrad angucke und in irgendeiner Weise bewerte, das mache ich ja ganz gerne, eigentlich immer so das Hauptding ist. Ne? Also es gibt Leute, die fangen an mit, die muss so und so viel Kilo wiegen und so. Das ist für die das Allerwichtigste. Ich finde immer Silhouette, ich finde, ähnlich wie bei großen Filmhelden, ne, so aus der cineastischen Vergangenheit, dass man am Schatten von einer Filmfigur und einem Motorrad erkennen muss, also sofort einen Wiedererkennungswert haben muss, ne? Und dann ist es ikonisch, dann brennt es sich bei mir ein. Ich finde
das. Ja, und die darf man auch nicht verändern. Das ist bei der Supermoto das Problem. Du weißt nicht, was es ist. Und ich habe einen Kollegen, der fährt eine BMW mit Husqvarna-Optik. Den erkennt keiner, wenn der beim Rennen ist. Keiner winkt dem zu, weil den Motor hört man ja später, der fährt da nicht lang. Und bei meinem Boxer siehst du immer, dass es ein Boxer ist. Das ist so minimalistisch. Der kleine Tank, alles nur, dass diese Zylinder wirklich dann auch zur Geltung kommen.
Ja, ja. Ich hab neulich auch, also, aber eine Sache würde mich doch noch interessieren, wo wir auch gerade über aktuell BMW und so gesprochen haben. Bist du da denn immer trotzdem nah dran? So, du hast ja auch gesagt, du warst in Garmisch jetzt und so. Also bist du da immer nah dran und
überhaupt keine Ahnung,
guckst, was da kommt? Und
gar keine Ahnung. Ist echt übel. Ich werde von den Kunden vollgeschmart. Hör mal zu, was findest du mit der neuen F900? Wenn mir die jetzt der Maxi nicht gezeigt hat, ich habe null Dunst. Ich bin voll stehen geblieben, wie bei der Musik. Ich höre die gleiche Musik wie mit 13 und 14 noch nie. Und bei der Motorrad, dann hat sich da... Ich musste die T7 erstmal anschauen, um zu wissen, wie die Yamaha aufgebaut ist. Ich kann das nicht wissen. Ja. Wenn ich die beim Training nicht irgendeinem Trainingsteilnehmer mal kurz abnehmen kann, kann ich dir auch überhaupt keine Aussage über das Motorrad geben. Ich bin einfach stehen geblieben und ich habe auch... Mich holen die einfach nicht ab. Ich habe noch keinen Grund, mich umzuschauen.
Ja.
Und wenn jetzt jemand sagt, ey, Kamerad, du bist eine 690er gefahren, ne?
Ja, ja.
Dann kann ich denen erklären, warum.
Aha. Howie, würdest du... 18.000 Kilometer durch Russland, haben wir in der Pause kurz geredet übrigens.
Würdest du deine geliebte BMW irgendwo einfach abstellen und heimfliegen?
Never.
Genau. Ever. Und das war der Ursprung. Die Road of Bones wollten wir fahren. Nach Magadan. Das ist das Ende.
Verstehe,
Magadan.
Verstehe.
Feierabend. Zwei Boxer aufzubauen benötigt sehr viel Zeit. Die Deadline war erschreckend kurz. Die ersten Teilnehmer, die dabei sein wollten, haben uns im Stich gelassen. So hat sich aus einer Vierergruppe ein Team aus zwei Personen plötzlich rauskristallisiert.
Ja.
Abfahrtszeit war im Juni und an Weihnachten habe ich dann das Messer genommen, habe es Jörg auf die Brust gelegt und gesagt, Jörg, sag mal, was ist denn jetzt los? Sind wir jetzt zu zweit, sind wir zu viert, was ist los? Ich brauche ein Motorrad.
Ja.
Und das Manuel,
muss da stehen bleiben.
Ich guck mal, ob die anderen dabei sind. Habe ich gesagt, lass dir nicht so viel Zeit. Mitte Januar habe ich ihnen dann einfach gesagt, so, ich muss wissen, was wir machen, ansonsten ziehe ich allein was durch. Meine Zeit ist einfach zu wichtig für mich. Ja, wir machen das. Und dann sage ich, okay, ich stelle mir zwei Maschinen vor, lacht mich jetzt aus, XD 600 zum Beispiel mit einem großen Tank oder KDM LC4 mit einem großen Tank. Okay, ja, aufgelegt, jeder denkt für sich. Plötzlich ruft der Jörg an, er hat zwei Maschinen gekauft, ich soll die holen. Also einmal hat eine bei sich schon gehabt, eine habe ich abgeholt. Und dann hat er den großen Bodykit gekauft von einem Hersteller aus Griechenland, aber der nicht so bekannt ist, aber also jetzt war, hat alles nichts gekriegt, nicht gebastelt und so war, Holocaust, die zusammenzubauen. Und warum die KDM? Weil ich im ersten Moment gedacht habe, okay, das ist eine billige Maschine, da mache ich einen großen Dank groß und fahre los. Die hat ganz viele Nachteile für mich, aber Der Hauptvorteil ist, dass ich kein Verhältnis zu diesem Motorrad habe. Ich entwickle keine Liebe zu dem Motorrad. Ich habe keine Verbundenheit. Und im Worst Case lasse ich das im Magadan stehen. Einfach stehen lassen und hole das vielleicht ein Jahr später wieder ab. Wir haben das mit dem Car nicht so abgeklärt, dass es auch wirklich ein Jahr stehen bleiben hätte können. Und das würde ich nie mit meinem Boxer machen. Während der Tour haben wir ganz am Anfang erstmal alle Nachteile vom Einzylinder hart erleben müssen. Aber wenn es dann hart auf hart kommen ist, die Baikal-Mur-Magistrade und auf den Zugschienen war natürlich der schmale Einzylinder sehr im Vorteil, auch durch diese Steinfelder, durch die wir durchgefahren sind. Es tut mir echt leid für euch da draußen, ihr könnt das nichts mehr erleben, da wo wir damals gefahren sind, ist jetzt ein Zuggleis. Wir haben das noch ohne Gleis erlebt, wir sind dann noch im Beck gefahren ohne irgendwas und da liegt ein Gleis drauf. Und wir hatten noch Steinfelder, die heute halt das Fundament eines Gleises quasi bilden. Wir waren auf dem Weg.
Wann war das nochmal? Wann war das nochmal? Welches Jahr war das?
Nochmal.
Das hier.
Du bist das Gleis.
Also, wie lange ist schon her, dass ihr da gefahren seid?
2018.
2018 war es, okay. Ist ja auch gar nicht so lange her.
Nee, 2018 waren wir unterwegs. Das war unsere erste gemeinsame Tour. Ah. Und seitdem ist die Enduro-Boxer-Tour quasi für die Kunden gestorben. Gibt es noch exklusiv von Jörg und mich. Was einfach einfach ist, du hast keinen Streit mit Kunden und hast deinen Spaß. Und ich habe immer die Unterstützung von Jörg. Die ganzen Projekte kosten richtig Geld. Ich will euch nicht sagen, wie teuer der Russland-Ausflug war. Wir haben extra zwei Motorräder aufgebaut, hatten jeder 5 Wochen Urlaub und haben auch richtig Material kaputt gemacht unterwegs. Also das, was uns der KDM-Händler empfohlen hat, das ist auch alles kaputt gemacht. Sag's er, das müsst ihr mitnehmen. Ja, der Trip war hart. Wir hatten auch dadurch, dass wir, ihr müsst euch vorstellen, wir sind quasi gejobbt ohne Knorpel. So war das Feeling manchmal, es war wirklich hart. Also der LKW hatte ich über einen Fluss gebracht und hat gesagt, da kann ich nichts mehr abholen, weil du hast keinen Empfang mehr drüben. Also es geht nur vorwärts, es geht nichts mehr rückwärts. Die meisten Brücken waren verfallen. Dann musst du über einzelne Eisenbahnbrücken und wir hatten genau gewusst, dass an der Vitim River Bridge, das war so für uns das Hauptziel, eine Säule fehlt. Die hat das Eis weggedrückt. Und in allen Adventure-Rider-Foren war drin gestanden, dass die nicht mehr befahrbar ist. Da gibt es auch einen schönen Bericht auf Matt TV. Der hat irgendwie über 100.000 Aufrufe. Da sind wir drin als Adventure-Rider des Jahres 2018. Ja, auch dann die Ehrung bekommen, war echt cool. So, jetzt fahren wir vor dieser Brücke und haben halt gehört, die hält nicht. Und es war auch ein Band, Sperrband. Denn meine Eier waren dann doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Ich war davor gestanden und habe zum Jörg gesagt, wir gehen da drüber, aber ohne Gepäck. Was willst du? Nee, Jörg, ich hab zwei Kinder, viel zu viel zu verlieren. Ich falle da nicht wegen den blöden Packtaschen runter. Wir haben dann alles abgesattelt. Er hat gesagt, wenn ich das so will, dann soll ich allein laufen. Und da habe ich dann einmal mein Gepäck rübergetragen. 550 Meter ist er lang, 13,5 Meter muss ungefähr hoch sein, unten ist ein hartes Kiesbett, das ist eine ehemalige Eisenbahnbrücke, also das nicht als Brücke, könnt ihr in meinen Videos anschauen, Road of Bones heißt diese Playlist. Also ich habe mich dann da drüber gequält, habe drüben das Gepäck abgelegt und dann wäre die Version gewesen, wo jeder coole Rider drüber gefahren wäre. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe den Motor gestartet, und ich habe das Motorrad geschoben, wie eine Krücke, als zweites, also als drittes Bein für mich, damit ich nicht durch die Löcher durchfühle. Und der Jörg hat das Motorrad hinten über den Kofferträger stabilisiert. Am Ende hat sich rausgestellt, dass das nicht nötig war, aber das weiß man nicht. Ne? Man weiß nicht, wie die Brücke hält.
Das weiß man nicht, ne? Ja. Und du bist halt nicht irgendwie in der Nähe von Dortmund auf dem Industriegebiet. Du bist am Ende
Arsch
der
Welt.
Ne, wenn was ist.
Ja. Am Arsch der Welt. Das ist echt weit weg. Ja, was uns nicht tötet, macht uns nur härter. Wir waren drüber, wir haben uns gefreut. Wir waren die Ersten, die Brücke wieder überquert haben. Wir haben dafür auch nochmal eine Ehrung gekriegt, auch in diesem, da gibt's extra für Road of Bones, gibt's extra Communities, Gruppen, in denen ausgetauscht wird. Und jetzt kommt das Härteste. Also, ich meine, jedem ist es doch klar, wenn so eine Brücke kaputt ist, dann wird's doch nachher nicht besser. Und wir hatten gedacht, diese Brücke ist der Zenit dieser Tour. Wenn wir die erreicht haben, sind wir am Gipfel und es wird leichter. Am Arsch die Waldfee. Da Danach war keine einzige Brücke mehr ganz. Wir haben dann über Balken von Brücken geschoben, weil überhaupt kein Holz mehr drauf war. Wir sind unter Brücken durch, wir haben die Motorräder getragen. Ich kann euch gar nicht erzählen, was wir erlebt haben. Und ich konnte es nicht filmen, weil wir gemerkt haben, unser Futter geht aus, unser Trinken geht aus und du hast dann keine Zeit zu filmen.
Zeit, ne?
Ja. Weil es bringt nichts, wenn ich da als Skelett jetzt da draußen sitze und kann sagen, ich habe auf der GoPro eine geile Aufnahme von mir, ne? Und ich habe das Abschiedsgespräch noch drauf, ne? Nee. Du wirst dann so, dass du die Kamera oft auslässt und einfach nur noch schaust, dass du Kilometer machst. Und als wir dann endlich in Tinder ankommen sind, Tinder heißt es ja. Mhm. Nee, Tinder war vorher, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Also,
das ist so diese App, wo man einen Partner findet.
Ja, das gibt es auch, ja. Als wir endlich von der Road auf einer Biker Amur Magistrat auf die Road of Bones abgebogen sind und wir haben wieder was zu trinken, was zu essen kaufen können, dann waren wir überglücklich. Und dann waren wir eigentlich so, wir sind die Krieger, wir haben die Welt besiegt. Und dann kommt gleich der nächste Schlag in die Fresse. Wir fahren Richtung Jakutsk rauf und die LKW-Fahrer sagen uns, es regnet die ganze Zeit. Das haben wir auch gemerkt, wir waren ja jeden Tag nass. Ja, was ist denn das Problem? Dann haben die gesagt, ja, ihr kommt über den ersten Fluss und über den zweiten und über den dritten. Und beim vierten merkt ihr schafft es nichts mehr. Und dann wollt ihr umdrehen, aber dann ist der dritte und der zweite und der erste auch so hoch. Und dann müsst ihr 14 Tage da vor Ort aushalten.
Shit.
Und dann haben wir zwei Buddies uns echt in die Haare gekriegt, weil der Jörg wollte nach Magadan und ich wollte überleben.
Ja, also ich hatte Magadan übrigens, kurzer Einwurf, das ist ja übrigens auch von Long Way Round so das Ziel gewesen. Eine Serie, die ja ganz viel auch inspiriert hat. Und das ist, ich habe ja schon so ein paar Mal gesagt, hier ist das Ende der Welt. So fühlt sich das, ich war ja noch nie da. Aber
das ist das Ende der Welt, aber das fängt schon Jakutsk an. Also da drüben ist schon nichts mehr los. Du bist dann in Sibirien, wir waren ja dann wirklich in Ostsibirien, da ist ja gar nichts mehr los. Da hast du auch Weiden von 500 Kilometern, wo du keinen Menschen siehst und auch keinen Sprit kriegst. Ja, und dann musst du auch sehen, das war auch das, was ich dann gemacht habe. Ich habe dann erst mal Brainstorming betrieben und habe zum Jörg gesagt, was haben wir davon? Wir fahren jetzt noch 4000 Kilometer, wenn es gewesen, glaube ich, sowas, ja. Und es wäre halt einfach nur breite, gefahrene Piste gewesen. Und das Ziel ist eine Ortschaft, die eigentlich schon leer ist, die früher ein Militärstützpunkt war, weil das halt nach Amerika wirklich kurz ist. Ne? Also Alaska ist da gleich um die Ecke. Was erleben wir da? Wir erleben nochmal an die Herde ranzugehen, wir setzen unser Leben aufs Spiel und freuen uns, wenn wir in Magadan an so einem, da ist dann so ein Denkmal und freuen uns, wenn wir da waren und machen ein Bild von uns, wenn wir es überlebt haben. Was ist noch möglich? Was können wir mit unserem Leben, mit der Tour noch anfangen? Wir wollten dann oben Richtung Moskau fahren. Der obere Weg ist nur befahrbar, wenn alles vereist ist. Also minus 20 Grad, so lange konnte man nicht warten. Wir waren ja im Juli dann, Juni, Juli dort. Okay. Und dann sage ich zum Jörg, wir fahren nach China. Dann sagt er, was? Dann habe ich gesagt, also wenn du ein bisschen so auf die Karte schaust mit mir, wir haben 400 Kilometer von meiner chinesischen Grenze weg. Wir fahren jetzt nach China.
Ah, krass. Ja.
Und fahren an der Grenze China, Mongolei, Kasachstan konnten wir nicht einreisen, weil sonst hätten wir nichts mehr nach Russland gedurft. Fahren entlang und erleben die Veränderung von dem Land. Ja, und dann, was machen wir dann? Wir müssen die Motorräder hätten wir wieder mit dem Transport von der Mongolei zurückbringen können. Dann habe ich gesagt, lass uns scheiß auf den Container, der da steht. Der fährt auch leer wieder heim. Wir fahren auf Achse nach Deutschland. Und das war die beste Idee ever. Das war so geil, diese Veränderung zu erleben. Und ich habe mich geärgert, dass wir nicht vorher schon hingefahren sind. Ja. Wir haben dann natürlich Kilometer machen müssen, aber wir hatten alles erlebt, wie sich die Natur ändert, wie die Menschen sich ändern, wie sich die Bilder ändern und auch leider, wie die Freundlichkeit der Menschen sinkt. Ne? Je mehr man in die Zivilisation geht, umso weniger Hilfsbereitschaft haben wir erfahren. Ich war in Kiew und habe den Motor offen gehabt von der KDM, weil ich einen Defekt gehabt habe und war da auf dem Parkplatz, da hat kein Mensch mehr nach mir gefragt. Und der Jörg hat Teile holen müssen. Ich hatte da richtig Angst.
Mann, ich habe gerade gedacht so, über deine Tour, da können wir eigentlich nochmal einen komplett eigenen Podcast machen. Das ist ja wirklich.
Ja, aber das ist ja eine von so vielen.
Ja.
Ich war ja schon Richtung Dakar unterwegs und da war ich, bin übers Atlasgebirge gereist, wo keiner fahren kann.
Ja.
Wir haben die Kappe
in der Kaffeepause haben wir schon kurz geschnackt, so, da habe ich schon gesagt, Mann, von meinem kleinen Drehbuch heute habe ich wirklich nur minimal was abarbeiten können mit dir, weil es einfach, weil wir so, sind so getrieben, wir sind schon so tief reingegangen, ganz am Anfang. Es war ein cooler Flow heute mit dir, Manuel. Ich weiß, dass du sehr busy bist gerade. Die nächsten Wochen steht viel an bei dir, das Event zum Beispiel, noch andere Dinge, hast du ja auch gesagt. Ich würde mich dolle freuen, wenn wir danach nochmal Zeit finden und ein bisschen quatschen. Ich würde mich auch dolle freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback sendet, Leute, was, wie ihr diese 1,5 Stunden sind es ungefähr, heute so wahrgenommen habt. Ich find's ultra cool, dir zuzuhören. Ich finde, da können wir noch ganz, ganz viel interessante Sachen rausquatschen, wo mir auch immer echt viel zu, was mich abholt einfach auch, was ich echt fühlen kann.
Ich würde es auch abhängig machen von unseren Zuhörern, sagt man jetzt ja dazu, ne? Stellt ja gerne mal Fragen dazu. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, was ihr alles wissen wollt und ich kann Bücher füllen, das kann ich euch sagen. Und auch wie ihr das empfindet, mich würde es einfach mal freuen, wenn ich da so ein Feedback dazu bekomme. Ne? Was holt euch ab? Wie findet ihr das? Und findet ihr das total bescheuert, dass einer ein Leben führt, das eigentlich nur um ein Motorrad gebaut ist?
Ich glaube, da hören ganz viele zu, bei denen das auch so ist. Also das habe ich auch gespannt. Meldet euch gerne auf den Kanälen über Insta, hier über die Telefon-WhatsApp-Nummer, die wir haben, oder per E-Mail. Würden wir uns dolle freuen. Und ich würde mich, wie gesagt, ganz dolle freuen, Manu, wenn wir nochmal Zeit finden zusammen. Das wird auf jeden Fall gut. Und gerne, wenn wir uns demnächst mal wieder live sehen. Das war ja wirklich so witzig, als wir uns live begegnet sind vor ein paar Wochen. Und wir hatten schon Kontakt miteinander und schon gesprochen und so. Aber also ich habe dich zumindest nicht, du hast mich auch nicht erkannt erst. Und so wird es erstmal ein bisschen die Arme gefallen, haben wir ein bisschen deine eigene Filmaufnahme gecrashed. Das war ganz süß. Ey, und wie gesagt, mal gucken, was nächstes Jahr dann stattfindet, ein Event. Ich wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne dabei und teile natürlich auch die Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das gezeigt, doch, hatte ich dir auch gezeigt, ne? Hier so, ich habe ja den Boxermotor sogar als großes Tattoo bei mir.
Ja,
weil
ja,
ich ja, das haben wir doch auch. Genau, diese Faszination. Ja, diese Faszination total nachvollziehen kann von dir. Bei mir übrigens, um da nochmal kurz was zu sagen, ist es weniger diese technische Komponente, weil du da viel mehr drin steckst als ich, sondern das Ikonische dieser Motorsilhouette tatsächlich, die ich unfassbar toll finde. Ja, dass man es so nach außen stellen kann, diesen Motor, dass der so präsent ist in der Silhouette, das finde ich total toll. Aber da reden wir doch mal ein bisschen intensiver von anders drüber. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Im Hintergrund hörte man ab und zu das Telefon, du hast gesagt, es sind immer wieder Kunden unten, mit denen muss ich kurz sprechen. Das ist wirklich cool und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da zu Hause. Manuel, macht dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg in den nächsten Wochen.
Euch danke fürs Zuhören. Ne?
Und bis sehr, sehr bald.
Bis bald.
Bleibt sauber. Going out for a walk to your face now. Got a mile after mile to your face now. We'll be right back.
Idee.